Russisch Koks, der Podcast-Blockbuster des kleinen Mannes. Nächster Halt, Paralleldimension. Alle aussteigen bitte. Schwarzfahrer bleiben auf den billigen Plätzen. Das Quantenuniversum hat wieder die Preise erhöht. Jedes Wurmloch wird kontrolliert. Die Gravitation fesselt dein schlechtes Gewissen. Doch in der Wissenschaft sind wir alle eins. In der Wissenschaft sind wir alle Henny und Hauke.
Läuft!
Willkommen bei einer neuen Folge
Russisch Koks. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, eine wunderschöne Nacht. Wir begrüßen euch da, wo ihr jetzt gerade immer liegt, ob ihr jetzt mit der U-Bahn zur Arbeit fahrt oder mit der S-Bahn Richtung Freundin oder Freund oder ob ihr jetzt einfach ganz gemütlich
verkatert im Bett liegt
und euch die Sonne auf dem Pelz brennen lasst.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich höre am liebsten Podcast verkatert im Bett. Wenn man so aufwacht mit so einem leichten Suff-Depressionsanfall, dann höre ich total gerne Podcasts. Da habe ich das Gefühl, es nimmt mich so in den Arm, wenn ich einem Gespräch lauschen kann, ohne mich dabei aktiv beteiligen zu müssen.
Und wenn man sein Gesicht langsam aus der Pizzaschachtel rausnimmt, wenn man sich am Abend halt wieder Pizza geholt hat.
Ja.
Und der Käse klebt noch so an der Backe.
Oder die Nudel noch aus dem Bauchnabel rauspult.
Ich habe hier einen Kumpel, dessen Namen ich nicht erzähle, der eigentlich streng vegetarisch lebt, aber immer wenn er richtig hart was getrunken hat, dann verleitet ihn der Teufel und dann geht er immer zu Kentucky Fried Chicken und dann holt er sich so ein, wie heißt das? Dann holt er sich so ein Bucket voller
Tod. Das ist das widerlichste Essen der Welt.
So ein Bucket voller totfrittierter Hühnchen.
Vor allem, also was passiert in den Gehirnwindungen, wenn du sonst vegetarisch lebst und dann den Abschaum der Nahrung, der vorproduzierten Nahrung zu dir nimmst.
Ja, und dann immer wenn irgendwo ein Bucket in der Wohnung liegt.
Weißt du, woher er kommt?
Dann weiß ich, dass er auf jeden Fall letzte Nacht ganz schön hart getrunken worden ist.
Schöner Bucket dann auch vom Reeperbahn-KFC?
Ja, ein schöner Bucket vom Reeperbahn-KFC.
Also es gibt ja viele Orte des Abschaums auf der Reeperbahn und drumherum, aber ich finde, nachts, Samstagnacht um 4 bei KFC, das ist, also da siehst du die Abgründe der Menschheit.
Absolutes RTL 2 Publikum.
Also dagegen ist RTL 2 ja noch High Class.
Und mein Kumpel.
Und wenn er nüchtern ist.
Mein Kumpel, wenn er nicht nüchtern ist, versucht sehr gerne ein Bucket von allem. Ja, das passiert dann. Ich höre eigentlich immer Podcast Montag in die Schule. Manchmal unterrichte ich ja noch. Ich habe nämlich, ne, um das zu revidieren, diese Situation beim letzten Podcast, wo ich mit unserem wunderbaren Gast Liana in einen kleinen Konflikt hineingekommen ist, weil ich gesagt habe, sie ist so wundervoll naiv und es als Kompliment gemeint habe. Mhm. Ich unterrichte auch eine 7. Klasse in darstellendes Spiel und habe gefragt, wie sie das Wort naiv empfinden.
Oh, und was haben sie geantwortet?
Positiv. Ich habe gesagt.
Positiv?
Ja, ich habe gesagt, was haltet ihr von dem Wort naiv? Es gab beim letzten Mal, als ich das verwendet habe, so einen kleinen Konflikt.
Ja, es
und ich habe und ich
heiß
hab,
her.
Heiß her kann man auch nicht sagen. Aber die Person, Liana, hat sich auf jeden Fall nicht, es hat sich auf jeden Fall nicht angefühlt, als wenn es ein Kompliment wäre. Obwohl ich es als Kompliment gemeint habe. Und dann habe ich auch den Kids gesagt, hey, so Mädels, stellt euch vor, ich komme jetzt zu euch an und meine, weißt du, was ich toll an euch finde? Ihr seid so wundervoll naiv.
Aber die sind ja auch in der 7. Klasse. Die sind ja wirklich noch naiv.
Und die Nuri aus der 7. Klasse meinte.
Die naive Nuri?
Nee, komm, jetzt fängst du halt auch schon wieder damit an, ne?
Ja.
Ich weiß halt auch, dass der ich habe da auch mal nachgelesen, bei Wikipedia steht, ne, auch leichtgläubig und so der Begriff steht da nicht als wirklich als Kompliment. Er steht da eher als negativ beschrieben. Aber die Nuri meinte doch, ey, naiv ist doch voll cool. Man ist offen. Man ist vertrauensvoll anderen Leuten gegenüber. Deshalb finde ich das, wie Sie das gerade gesagt haben, finde ich das voll als Kompliment. Und dann fand ich das halt auch voll in Ordnung. Weil nämlich alle Mädchen aus der 7. Klasse gesagt haben, nee, wir finden, es ist ein positives Wort und wir möchten auch gerne, dass es, also sie wollten halt auch gerne, dass es als positives Wort, dass es weiter ein positives Wort bleibt. So.
Das ist schön, dass sie das so empfinden. Ich empfinde das auch nach wie vor ein bisschen anders. Aber ich glaube, Das spiegelt nur wieder die Bedeutung von Worten und die Wichtigkeit von Kontext wieder.
Genau.
Ja, weil also du kannst ja jedes Wort auch, egal ob es in der Grundbedeutung gut oder schlecht.
Du bist so wundervoll ist, scheiße.
Ja, ja.
Kann man doch auch. Du bist
so ein richtig tolles Arschloch.
Du bist echt ein geiler Mongo.
Das wiederum ist nochmal eine andere Kategorie von Sprache.
Ja. Und dann, witzigerweise, ich hatte gestern auch noch so ein Erlebnis, total mutiges Kind bei mir auf der Schule, ne? Unterrichte halt, ne? Integrationsschule, und das Credo der Schule ist, egal wo du herkommst, egal wer du bist, wir sind für alle offen, weil da ein sehr, sehr großer Migrationsanteil ist. Und da habe ich eine Auseinandersetzung geschlichtet zwischen einem Sechstklässler und einer Siebtklässlerin. Das Ding ist mit der Siebtklässlerin, die war vorher nämlich ein Siebtklässler. Da ging das Gender-Thema schon los.
Okay.
Und eine Siebtklässlerin, die sich da schon geoutet hat, was ich super mutig empfunden habe. So, die Elle. Alina.
Geoutet im Sinne von, sie fühlt sich mehr als
sie fühlt sich Frau. Sie fühlt sich eher als Frau.
Ja.
Und möchte auch als Mädchen gesehen werden und nicht als Junge.
Mutig.
Schminkt sich.
Chapeau.
Zieht sich sehr weiblich an und war im ersten Moment so, okay, klar, du siehst aus wie ein Mädchen. Ich glaube, klar, du bist halt ein Mädchen. Und dann sich mit den beiden halt hinzusetzen, weil der kleine, ich nenne ihn jetzt mal Messhüt, hat sie halt angegriffen, ne? Irgendwie schwuler Homo. Und warum bist denn du jetzt ein Mädchen, obwohl du vorher ein Junge gewesen bist? Verstehe ich halt überhaupt gar nicht. Und war halt mit seinen Kumpels und hat sich vor ihr halt aufgebäumt.
Was hat sie geantwortet?
Die hat erstmal nichts geantwortet. Die war halt relativ eingeschüchtert. Die wusste halt nicht, was sie sagen sollte. Aber sie hat eine ziemlich kräftige Freundin gehabt, die sie halt verteidigt hat. Und die dann irgendwann noch zu mir gekommen ist und meinte, das und das ist halt passiert. Können Sie das bitte klären? Ich wusste jetzt gar nicht.
Und was macht man dann als Lehrbeauftragter? Wie klärt man das?
Ich bin ja gar kein Lehrbeauftragter. Ich drück mich halt
als ausgeliehener Lehrer.
Als Honorarkraft. Ich bin ja halt einfach nur so, eigentlich so just for fun, so fuck you.
Also du hast ihm einfach aufs Maul gehauen.
Ich hab das Kind genommen und hab gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt mal kurz aufs Jungsklo. Das ist dein Kopf, das ist die Spülung.
Ein paar Schläge manchmal, hier und da.
Genau. Nee, ich hab mir, also er war halt der Anführer der Leader der Gruppe, und ich habe den mitgenommen, dann habe ich die Alice noch mitgenommen, die Alina noch mitgenommen und ihre Freundin, und habe mich dann zu viert in den Kreis mit denen hingesetzt, in einem ruhigen Raum, und habe erstmal mit denen geredet, was hat nicht, ne, jeder konnte erzählen, was halt gerade vorgefallen ist, und dann habe ich versucht, dem Messe zu erklären, der Türke war, wie er sich fühlen würde, wenn er jetzt in einem fremden Land, was er ja jetzt auch schon ist, aber er ist in einem fremden Land oder beziehungsweise in einer fremden Stadt, kommt gerade irgendwo hin. Er fühlt sich ganz alleine und er hat niemanden um sich herum, der so ähnlich ist wie er, sondern nur, meinetwegen, stell dir vor, es sind nur Deutsche da. Chemnitz, keine Ahnung, irgendwas. Also stell dir vor, es sind nur Deutsche da und du bist da ganz alleine. Und auf einmal, Amy, kommen halt so 7, 8 Kids auf dich zu und bäumen sich halt vor dir auf und meinen so, ey, wie ist denn das so als Türke? Wie ist denn das so? Ist das geil, als Türke zu sein? Warum bist denn du kein Deutscher? So, und habe ich ihn den Messer gefragt, stell dir mal vor, was für ein Gefühl hättest du denn da? Und der Messer hat gesagt, ja, ein schlechtes Gefühl. Siehst du, das ist ein schlechtes Gefühl. Jetzt habt ihr gerade Folgendes gemacht, ne? Ihr seid halt mit 7, 8 Kids halt, habt euch dann da.
Habt sie gemobbt.
Habt ihr gemobbt und habe ich um Alina rumgestellt. Was meinst du, was sie für ein Gefühl gehabt hat? Ja, ein schlechtes Gefühl. Siehst du. Ihr habt ein schlechtes Gefühl produziert. Wolltet ihr, dass sie ein schlechtes Gefühl hat? Nee.
Haben sie natürlich nicht drüber nachgedacht.
Haben sie nicht drüber nachgedacht.
Aber nee. Hat er sich entschuldigt?
Er hat sich entschuldigt. Dann habe ich ihn zweimal hab ich gesagt, geh da jetzt hin, Hand, Entschuldigung. Und dann hat er es erst so ganz verschämt gemacht. Dann habe ich gesagt, weißt du, wie man sich entschuldigt?
Guck in die Augen.
Guck in die Augen, meinen es wirklich, und dann ist es okay. Und dann, ja, hat sich entschuldigt und dann war es das.
Gut, dann haben sich die Kids aber auch drauf eingelassen, ne?
Die Kids haben sich drauf eingelassen. Ich habe denen auch versucht zu erklären, dass es halt manchmal so ist. Es kommt halt nicht so vor, dass wenn man sich in seiner Haut halt nicht wohlfühlt und vielleicht, ne, man ist halt Junge, aber man fühlt sich nicht danach. Dann ist es aber trotzdem auch vollkommen in Ordnung, dann Mädchen zu sein.
Absolut, ich finde es super mutig. Sollte sie zuhören? Props, ey, dass du das mit so jungen Jahren.
Nicht zu.
Wer weiß. Nicht zu unserem Podcast. Wir gucken mal in die Statistiken von unserem Podcast, wie viele junge Hörer dabei sind.
Ja, das habe ich gestern so gemacht. Über Naivität gesprochen und über Gender.
Schön.
Gender in der Schule.
Ich habe vor allem mit meinem Heuschnupfen gekämpft. Ich liebe Birken. Ich glaube, ich drücke mir jetzt so ein T-Shirt, I love Birke. Mich hat es hart erwischt. Und ich habe jetzt so ein geiles Nasenspray gefunden, das mich ein wenig heilt. Aber ansonsten bin ich nur am Rumschnupfen und bin total müde.
Siehst top dabei aus.
Ach, vielen Dank. Das habe ich gebraucht. Meine kleine Seele.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass du aussiehst wie jemand, der Heuschnupfen hat. Ich würde keine große Nase, nicht rot, keine tränenden Augen. Du siehst eigentlich topfit aus.
Mach weiter.
Du siehst so gut aus heute, Annie. Du glaubst es nicht? Ich habe dir heute einen Gast mitgebracht.
Oh.
Ich habe uns einen Gast mitgebracht, weil ich kenne ihn schon ganz, ganz, ganz lange. Du kennst ihn noch nicht.
Und es gibt noch Menschen, die ich nicht kenne.
Es gibt noch Menschen im Musikbusiness, die du noch nicht kennst.
Nein, ich meine, mit denen du befreundet bist, die ich nicht kenne.
Ja, ich habe ganz viele Freunde.
Spannend.
Und der kommt jetzt nach einer kleinen Pause.
Hast du mir schon einen Tipp, oder?
Ein Tipp. Kennt man aus Molotow, kennt man von einem Radiosender aus Hamburg, kennt man von einer sehr bekannten Punkband, die ehemaligen aus Hamburg. Hat schon mit vielen wirklich guten Musikern Mucke gemacht und ist ein Teil der Musikerszene Hamburgs, würde ich jetzt einfach so sagen.
Da freue ich mich drauf.
Da freust du dich drauf, ne?
Ja.
Es gibt noch irgendetwas, was du sagen willst.
Ich würde noch einen Song wünschen.
Okay.
Und zwar Girl in Red. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist eine Norwegerin, die wurde letztes Jahr irgendwie unter die Top 70 besten Songs von der New York Times gewählt. Und die hat dieses Jahr einen Song rausgebracht, der heißt I Need to Be Alone. Und das ist so wunderschöner Indie-Dream-Pop, der einen so in die Arme nimmt. Und wenn man Heuschnupfen hat und zu Hause liegt und sich schlecht fühlt, dann macht man den Song an und fühlt sich ein Stück besser.
Geil, als du das gerade gesagt hast, musste ich kurz an die zweite Folge aus der neuen Staffel Game of Thrones denken. Hast du schon gesehen?
Habe ich schon gesehen, aber wir dürfen hier nicht über Game of Thrones reden.
Darf ich jetzt nicht sagen, dass Arya Stark sich auszieht? Das ist doch kein Spoiler, wenn man das sagt.
Ich finde, man darf nicht über Game of Thrones reden. Jeder sollte Game of Thrones dann schauen können, wann er will, ohne dass gespoilert wurde. Okay. Hassnachrichten jetzt direkt an Hauke richten, bitte.
Okay, sie zieht sich nicht aus.
Wir sprechen in der Pause drüber.
Ich habe auch noch einen Wunsch. Ganz einfach, schlicht, Deep Purple mit Harsh.
Oh,
Harsh.
Klassiker. Harsh.
Nee, der ist geil. Der hört sich ganz so klassisch an. Kennst du den Song?
Nee, aber es schließt sich ja auch nicht aus, Klassiker und geil.
Klassiker und geil.
Es gibt viele
geile. Ich meine, du bist jetzt 30, wie du.
Ich bin jetzt 30, ja.
Wie wir.
Der Song ist so alt wie ich.
Harsh. Okay, alles klar, nach der Pause.
Bis gleich.
Komm ich nach Haus. Langer Arbeitstag. Schön am Grill gewesen, das Hühnchen geschwenkt. Setz mich in meinen Stuhl. Mach den Fernseher an. Schalt ein. RTL. Alarm für Cobra 11 habe ich schon gesehen. Schalt um. Pro7. Big Bang Theory habe ich schon gesehen. Schalt ein. ZDF. Unser Freund Charlie. Forsthaus Falkenau habe ich alles schon gesehen. Leg mich in mein Bett. Mach mir die Hose auf. Mach mir es gemütlich. Zieh mein Pyjama an, steck mir die Kopfhörer rein und dann höre ich nur eins, russisch Koks.
Wir kommen zurück, zweite Runde.
Kommen zurück zu einer zweiten Runde in unserem Podcast Russisch Koks. Wir haben heute einen Gast, ich habe einen Gast für dich mitgebracht und ich stelle ihn jetzt mal geheimnisvoll vor. Er ist wieder jung, gut aussehend. Du könntest ihn vielleicht kennen dadurch, dass er das ein oder andere Mal leicht alkoholisiert am Plattenteller des Molotows steht. Auf der anderen Seite könntest du ihn vielleicht kennen, weil er bei einem sehr, sehr guten Sender arbeitet, einem Radiosender in Hamburg, der im Bunker gelegen ist. Du könntest ihn natürlich auch kennen dadurch, dass er in einer sehr, sehr wundervollen Punkband gespielt hat, beziehungsweise in zwei eigentlich, nicht als Gitarrist, sondern auch als Schlagzeuger. Und ansonsten fällt mir auch nichts mehr zu dir ein. Ich kündige an, dein Gast Danny.
Hallo.
Hi Danny.
Hallo.
Wer bist denn du?
Ich bin der Danny.
Und du bist ganz berühmt nach Haukes Anmoderation.
In Haukes Welt bin ich sehr berühmt. In der Realität weiß ich nicht, geht so wahrscheinlich. Vielen Dank für die Einladung. Here we go.
Sehr gerne. Ich habe ja, bevor ich dich ausfrage, wer du überhaupt so bist und was du machst, warum trinkst du noch so selten? Nur noch selten. Das hat er mir gerade in der Pause schon kurz zugesteckt und ich bin natürlich sehr neugierig und.
Also um ehrlich zu sein, glaube ich, habe einfach zu viel getrunken jahrelang.
Also, und hast keinen Bock mehr?
Nee, ich habe irgendwie keinen Bock. Es macht mir keinen Spaß mehr. Vielleicht sind es auch die Depressionen, ich weiß es nicht, aber das Trinken macht mir keinen Spaß mehr. Also so ab so einem gewissen Level ist es irgendwie, merke ich so, dann denke ich auch an morgen und denke so, oh. Und dann breche ich meistens ab.
Das ist total krass, oder? Dass man irgendwann, wenn man älter wird, anfängt, drüber nach, über morgen nachzudenken, während man trinkt.
Ja, ist super erdrückend, bedrückend. Macht dann auch keinen Spaß mehr. Aber es gibt dann immer diesen guten Punkt, wo die Leute anfangen halt einfach besoffen zu sein, Scheiße zu labern. Und das ist immer ein guter Punkt dann, um zu gehen, weil da kann man immer gut dann zwischendurch so sagen, hey, ich hau ab und alle so, oh, ja, hau mal ab.
Dann kriegt es eh keiner mehr so richtig mit.
Dann kriegt
es
eh keiner mit.
Und man verpasst auch nicht mehr viel.
Nee, genau, das ist auch so ein bisschen, also ich weiß, man kennt dann ja irgendwann den Moment, wo man weiß, okay, jetzt ist auch genug, jetzt reicht's auch, jetzt wird's nicht geiler. Man verpasst bestimmt auch was, aber es macht einfach nicht mehr so einen Spaß. Es ist nicht mehr so ungezwungen wie früher. Da war man halt einfach besoffen.
Ja, da war man einfach nur in dem Moment.
Scheißegal, was in der nächsten Stunde passiert oder am nächsten Tag. Aber es hat mir einfach irgendwann nicht mehr so einen Spaß gemacht. Irgendwann kam man auch dahinter, okay, irgendwann war man auch so alt, dass man die ganze Zeit ja trinken durfte und hat es dann auch die ganze Zeit gemacht.
Irgendwann ist der Kick dann so ein bisschen weg.
Und wie Hauke meinte, so das Nachtleben hat das natürlich, also ja, gefördert, damals zu trinken und auch dann irgendwann gefördert, damit wieder aufzuhören.
Viele Nächte mit Hauke haben dich dazu bewogen, nicht mehr so viel zu trinken.
Ja, während ich geredet habe, habe ich auch gerade die ganze Zeit über sehr, also fielen mir hunderte Situationen ein, wo ich dachte, ah, okay, das war auch alles mega witzig und es wird bestimmt auch mal wieder witzig werden betrunken, aber
anders witzig,
ja. Und es fehlt mir halt nichts. Also es gibt natürlich Abende, da kann ich auch mal sehr gut einen wegtrinken und Ausnahme ein bisschen Fußball.
Okay, beim Fußball muss
ja, das
getrunken
ist
werden.
Ja, aber da macht es auch Spaß. Da trinkt man dann so 2 Liter Bier so ungefähr mal eben schnell weg und die Stimmung ist sehr gelöst und danach ist aber auch wieder Feierabend.
Dann okay, gehen im noch Stadion ein paar in
Kneipe
dann?
Und Lü und ich gehe da meist schön angesäuselt.
Deine Balance hat sich ein bisschen geändert, ne? Also ich meine, die Balance des Trinkens zu Fußball, weil als ich dich kennengelernt habe, waren wir halt beide so eigentlich mega Anti-Fußball.
Ja.
Ja, und jetzt bist du halt öfters im Stadion, als ich nebenbei mal die Sportschau gucke.
Das ist aber auch, hat auch so ein bisschen so einen persönlichen Hintergrund, weil mein Großvater ist letztes Jahr gestorben und der war halt großer St. Pauli-Fan und hat mich damit natürlich schon früh indoktriniert, war ursprünglich HSV-Fan, ist dann aber so, war da immer in der Nordkurve und ist dann so im Zuge der 80er, als da so ein bisschen Gesocks die Meinung, also ein bisschen die Kurve übernommen hat, war ihm das alles ein bisschen zu doll und dann ist er
zu doll und zu deutsch.
Ist er einfach gewechselt und im Herzen war er immer noch HSV-Fan, aber er ist regelmäßig ins Stadion gegangen, hat mich auch ein paar Mal mitgenommen und nachdem er dann gestorben war, war das ein bisschen meine Form der Trauerbewältigung, einfach auch regelmäßig ins Stadion zu gehen. Und ich habe sehr oft an ihn gedacht und das tue ich immer noch, aber es macht auch sehr viel Spaß hinzugehen. Und ich finde Fußball auch, früher fand ich halt die ganze Fußballkultur einfach dämlich so und auch die Leute, die Fußball mochten und so. Und wenn man vom Dorf kommt und halt nicht irgendwie Fußball spielt oder in der Feuerwehr ist oder so, war einfach nicht so mein Ding oder unser Ding auch früher. Also wir haben halt lieber Musik gemacht, also Fußball hat mich überhaupt nicht interessiert.
Aber was für eine schöne Erinnerung, um deinem Opa so immer wieder aufleben zu lassen,
voll,
oder eine Erinnerung zu weiden, finde ich voll, voll schön.
Voll. Also es war fast, ich fand es fast als Pflicht. Es war für mich wirklich so, also nachdem das war, war das wirklich, hat mich ein guter Freund, Haukes Mitbewohner, der halt regelmäßig im Heimspiel geht, halt angehauen und meinte, ey, also ich war natürlich auch vorher schon regelmäßig mal im Stadion oder ab und zu mal im Stadion und dann aber jedes Heimspiel seitdem.
Woher kennt Spaß. Ihr beide euch denn?
Der,
die große
das,
Frage.
Das ist die große Frage. Der Danny und ich kennen uns jetzt, warte mal, 17, 18, 18, 20 Jahre?
Irgendwie sowas.
Wie alt bist du jetzt?
Krass.
33. Ja, irgendwie so.
19 Jahre kennen wir uns jetzt schon.
Also fast aus dem Sandkasten.
Fast, wir waren auch auf der gleichen Schule, da haben wir uns aber, glaube ich, noch nicht so wahrgenommen, weil Hauke war ein paar Klassen über mir, 4, 5 Klassen.
Hauke ist halt einfach schon alt.
Hauke ist halt war auch früher schon einfach alt.
Ja. Hauke hatte damals schon graue Haare, als ihr mich kennengelernt habt.
Nee, Hauke hatte nee, da hattest du noch keine langen Haare, da hattest du noch gegelte Haare.
Da habe ich genau gegelte Haare gehabt, aber ich hatte ein Auto.
Du hattest meine Deshalb gegelte cool. Haare.
Ich war auf dem Dorf und hatte ein Auto, einen bronzefarbenen Opel Vectra.
Hände hoch, wer früher keine gegelten Haare hatte.
Du hattest auch gegelte Haare.
Ich hatte auch gegelte Haare. Entschuldigung, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da hatten Leute Gels. Wer benutzt denn heute noch Gel für seine Haare?
Der hörte Gel zum guten Ton. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder. Dieses Taft-Gel, wirklich. Dieses
Dreiwetter-Taft.
Dieses wurde immer so.
Ja, es war also einfach mega eklig. Auch die Haare, also ja, auch die Haare wurden dann danach so komisch hart und
ja,
also, das sollte es ja, aber es im Nachhinein sah es einfach nur mega scheiße. Also
der Kranz hier oben.
Oh ja.
Der Kranz hier oben oder der Kranz in der Mitte, überall Kränze.
Ich kann mich auch immer noch dran erinnern, so den ersten Freund, den man irgendwie hatte, so als Frau, war es einfach. Es hat sich angefühlt, als würdest du so einen Plastikhut berühren, wenn du deinem Freund übers Haar gestrichen hast, weil es einfach voller Dreiwettertaft war.
Es gab bestimmt auch früher schon Leute, die cool waren und halt wussten, dass das halt wirklich scheiße aussieht. Aber mit 14, 15 habe ich halt gedacht, Erwachsene machen das halt.
Ja, mit 8
trinken Bier und gelen sich die Haare.
Genau.
Das will ich auch
werden.
Das
will ich auch. So will ich auch sein irgendwann.
Genau, solange ich Haare habe, wollte ich sie gelen.
Also mir fällt es auch immer schwer, mir Hauke mit Haaren vorzustellen, weil ich kenne Hauke nur ohne Haare.
Ich habe Hauke immer mit langen Haaren halt im Kopf, so bis so schulterlang. Halt schon luftig, aber schulterlang.
Danny und ich haben uns auf einer WG-Party kennengelernt, wenn man das WG-Party nennen kann auf dem Dorf. Eher so eine Garagenparty.
Ach so, ja. Die
genau, und damals war es halt immer noch in, da war ja diese große Dennemann-Bambule- Beginnerzeit, Eimsbusch. Und jeder, der irgendwie auch was auf sich hielt, hatte Turntables oder zumindest irgendwelche Beats, wo andere Leute drauf gerappt haben. Und haben wir uns irgendwie kennengelernt, weil wir waren dann auch in der Garage und da wurde gerappt und ich glaube, du hast angefangen zu freestylen.
In der Garage?
Nee, in der Garage nicht. In der Garage von Danny.
Von dem anderen Danny. Ja.
Da hast du gefreestylt und irgendwie haben wir uns kennengelernt und irgendwie haben wir gesagt, lass uns mal miteinander zusammen abhängen und Mucke machen.
Ja, du hattest einen Pleck um den Hals. Das war so, wow.
Ich will so gerne. Der muss cool sein.
Wow, der muss cool sein. Er hat ein Auto und Pleck um den Hals. Und gegelte Haare.
Und gegelte Haare. Genau. Und ein Hemd mit abgeschnittenen Ärmeln. Und eine Baggy-Hose.
Dufter Typ.
Und Vans. Aber du musst halt sagen, ne? Das war da, wo wir hergekommen sind, waren wir da halt voll die Outsider, weil wir halt eigentlich aus einem relativ krassen Nazi-Dorf gekommen sind damals. Also ich wurde dafür echt gemobbt, dass ich halt
ja, auf jeden Fall. Also auf dem Dorf war gerade, wenn man, wie gesagt, also meine Eltern waren halt zugezogene quasi und haben auch in einem Teil im Dorf gewohnt, wo eher zugezogene gewohnt haben, auch ein paar Bauern, also ganz klassisch Landwirte auch drumherum, aber und die waren dementsprechend gar nicht in 0,0 in dieser Dorfgemeinschaft irgendwie drin und wollten da auch irgendwie, glaube ich, gar nicht so rein. Und deswegen war das natürlich auch als Jugendlicher hart, weil man hatte wenig Verbündete. Man hatte nur andere Atzen dann mit
Andere denen zugezogen, ne?
Andere, naja, Musik war halt ein Weg raus. Das war ja wirklich, also das würde wahrscheinlich jeder sagen, der aus der Kleinstadt aus dem Dorf kommt.
Total.
Es ist halt einfach das Ticket nach draußen gewesen, so weil. Und ja, auch damals, wie Hauke schon meinte, war dann damals so gerade dieser ganze Eimsbusch-Kram halt mega angesagt. Also und das war so als Jugendlicher, als 14-Jähriger, fand ich es mega geil, so wie die Kids heute 187 geil fanden. Das ging ja um Kiffen und Scheiß drauf und das fand man natürlich geil.
Auf unseren ersten Gig zusammen hast du Grüne Brille gerappt.
Das wahrscheinlich habe ich das.
Nee, hast du. Hundertprozentig, du hast grüne Brille gerappt.
Davor, danach?
Währenddessen.
Mittendrin?
Mittendrin. Wir haben zusammen uns bei einer, das war eine Geburtstagsparty und da hatten wir, glaube ich, schon ein oder zwei Gigs. Wir kamen unangemeldet zu einer Geburtstagsparty, haben alles, was wir an Equipment gehabt haben, in unseren Opel Vectra reingefahren, weil das war damals der Band Opel Vectra. Und dann sind wir zu diesem Geburtstag hingefahren, haben alles aufgebaut, ohne zu fragen, und haben dann erstmal das gespielt, was wir eigentlich konnten.
Grüne Brille.
Und dann hast du irgendwann, als wir nicht mehr wussten, was wir machen sollten, hast du dann noch grüne Brille gerappt.
Habe ich zum Glück vergessen den Abend.
Das war die Zeit noch, als wir Alkohol getrunken haben.
Ja. Anscheinend, ja, siehst du, dass sowas passiert dann nämlich an so einem Abend.
Richtig. Und am nächsten Tag hast du irgendwo ein MPD-Plakat abgetreten und dann kamen die Nazis.
Und die Bullen. Und alle. Die Bullen. Alle auf einmal.
Das klingt auf jeden Fall, als würde euch sehr viel verbinden.
Ja.
Ja, wir haben ja auch einfach, also von 14 bis 20 haben wir auch einfach hart miteinander abgehangen. Also wir haben zusammen
gewohnt.
Wir haben die erste Band.
Ah, ihr habt auch gewohnt.
Wir haben zusammen gewohnt, wir haben die erste Band zusammen gehabt.
Wir haben den ersten Club zusammen gehabt.
Wir haben den ersten Club zusammen und zusammen aufgelegt und
Und als du nach Hamburg gegangen bist, weil wir gemerkt haben, in Hamburg läuft er eh nicht, in Buxtehude läuft er eh nicht mehr so, wie er nicht soll. Dann ist Danny nach Hamburg gegangen und ich bin keine 3-4 Monate später auch nach Hamburg gegangen und haben wir zusammen im gleichen Club damals, um Geld zu verdienen, aufgelegt.
Und du hast sogar bei mir gewohnt. Also
im Eckspar. Und dann haben wir da nochmal zusammen gewohnt. Wir haben
auch nochmal zusammen gewohnt.
Ihr habt zusammen im Eckspar aufgelegt.
Zusammen im Eckspar
gewohnt. Geil.
Wir haben zusammen wirklich im Eckspar gewohnt. Irgendwann war es halt so hart, dass es wirklich manchmal so war, dass ich dienstags Danny mittwochs, dann ich donnerstags, dann Danny Freitag und ich Samstag aufgelegt habe.
So arm waren wir.
So im Wechsel.
Und was ist dann mit dir passiert, wenn du jetzt bei einem Radiosender arbeitest, in diversen Bands gespielt hast Molotow noch die Turntables schwingst?
Ich hab mich gefangen, aufgehört zu trinken und habe mich gefangen. Ich habe eigentlich schon immer, hat sich bei mir immer alles um Musik gedreht, also gerade so Auflegen und dieses Bandding. Das hat wirklich ja eben dann mit 14 angefangen, also seitdem wir wirklich auf dieser Party waren und da irgendwie zusammen abhingen und gesagt haben, ey, geil, lass mal eine Band gründen. Von dem Tag an sozusagen hat es sich straight bis zu dem Moment, wie wir hier sitzen und wahrscheinlich noch weiter, alles einfach so gefügt. Und es war irgendwie nie so, dass ich habe zwischendurch meine Ausbildung gemacht, einfach nur damit meine Eltern und alle um mich herum glücklich sind. Und
welche?
Sagen, wow, Screen Designer.
Oha.
Also so Programmierung und
schon was Neumodisches.
Was Hip ist, was Neumodisches. Ja. Genau, das habe ich aber auch vorher, habe ich mir früher irgendwann mal selbst beigebracht und habe es dann irgendwann nur noch mal mir offiziell, so eine ganz billige schulische Ausbildung, einfach nur, damit ich einen Abschluss habe.
War wahrscheinlich auch nicht das, was seine Eltern sich vorgestellt haben, so, ach, vielleicht macht er noch eine Bankkaufmannlehre.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die fanden das cool mit der Musik. Die fanden das mega cool.
Ja?
Die waren auch immer...
Dein Vater war immer voll mit am Start und hat es gefördert. Er war immer mit dabei und wollte immer, dass du kreativ was machst. Und deine Mutter war, glaube ich, irgendwie immer nur so, mach einfach was.
Ja, mach einfach irgendwas. Hauptsache ohne Drogen. Nicht so, oh, shit.
Ja, geht so. Ja, aber wie geil, dass du den Support hattest, ne? Haben ja viele auch nicht gehabt.
Ja.
Hat unser Kind was, macht was mit Musik. Hilfe.
Meistens ist es aber darum, finde ich, es war so, manchmal hat man den Support, aber man denkt, dass man den Support nicht hat, weil man sowieso in dieser Rebellion steckt gegen seine Eltern und dann merkt man eigentlich gar nicht, dass deine Eltern dich eigentlich voll supporten.
Das habe ich auch erst spät eigentlich bemerkt. So, also ich weiß schon, dass ich damals mal irgendwann, zu meinen Eltern kam auch immer zu allen Konzerten und haben auch immer mal gefilmt und so, mega cool. So, also gerade heute, wenn ich mir so Sachen angucke, denke ich mir, wie geil, dass die da waren und auf so einem schrottigen Abend und da irgendwie gefilmt haben und zu jedem Konzert gekommen sind. Und irgendwann habe ich dem mal gesagt, ich möchte das nicht mehr, weil es mir peinlich war so ein bisschen mit 16, 17, weil ich wollte halt, da waren halt Mädchen und ich wollte halt...
Man wollte cool sein
und so und dann, also auch nett und alles auf cool, ich habe dann nicht da rumgepöbelt und gesagt, ey, jetzt bin ich ja, sondern habe denen dann so, ich glaube, weiß ich, irgendwie so. Und ich weiß noch, es hat die sehr getroffen, es hat die wirklich sehr, die haben das auch respektiert, aber haben das, ich weiß noch, dass sie es auch ein bisschen komisch von mir fand, also nicht komisch, aber ein bisschen... Naja, also ich weiß auch jetzt, was heißt jetzt, aber irgendwann wusste ich auch warum, weil eben sie haben das immer gefördert und haben da immer
zu dir gehalten.
Haben da immer zu mir gehalten und haben sich jeden Schrott und Scheiß angeguckt so und mit was für was wir für Gurkenbands gespielt haben und mit was für Gurkenbands wir gespielt haben und sind da wirklich in die IOZs und Läden und so gekommen und haben sich das reingezogen so und wie cool das eigentlich war.
Voll, ich glaube, das ist auch ein ganz schwerer Moment für Eltern, wenn sie merken, dass das Kind sich so wehrt und sie so wegstößt. Und dann sind so 5 bis 10 Jahre und dann fährt man doch wieder zusammen in Urlaub.
Ja, ja, genau. Also das war dann auch irgendwann so, dass ich mich wirklich mal dafür quasi entschuldigt habe und meinte, oh, irgendwie war das doof. Und die hatten das natürlich gar nicht mehr so auf dem Zettel. So waren so, ja, so ungefähr war doch alles cool, ist doch alles okay. Und haben das ja auch nachvollziehen können. Ja, das waren noch wilde Zeiten.
Wilde Zeiten. Aber ich habe das auch noch gemacht. Ich bin irgendwann, glaube ich, mit 26, 27 zu meinen Eltern noch hingegangen, als noch beide da waren. Und habe mich dafür bedankt. So, danke. Also ich war nicht leicht und ihr hattet viel Kummer mit mir, aber danke dafür, dass ihr mich in vielen Sachen halt einfach gefördert habt, obwohl ich das gar nicht wollte. Dass ihr mich halt fördert. So.
Ich habe es halt gar nicht so wahrgenommen, dass ich da jetzt irgendwie groß gefördert wurde. Das war halt irgendwie schräg. Man nimmt das ja als Jugendlicher alles einfach selbstverständlich, also irgendwie hin, wie man so lebt. Das
kommt erst ein paar Jahre später, ne?
Ja, ja, genau, man merkt das erst irgendwie später, dass man denkt, so, oh, okay, das ist eigentlich ganz schön krass, was die da gemacht haben, den Proberaum nebenan geduldet, ein Schlagzeug gekauft und halt andauernd kiffen und, darf ich das hier sagen, und proben lassen halt.
Ja, das ist in Ordnung, wir haben so ein S-Place-Zeichen für unserem Podcast.
Das müssen wir mal reinfügen, ne? Haben wir immer noch nicht drin.
Echt nicht?
Nee. Ah. Jedes Mal, wenn ich ihn hochlade, denke ich so, soll ich den Haken setzen?
Leuchtet schon eine rote Lampe jetzt irgendwo. Ja, aber das, ja, da komme ich richtig ins Erinnerungsschwelgen hier, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet.
Ihr habt doch ganz glänzende Augen, ihr beiden.
Ja, ja,
guckt euch fast ein bisschen verliebt an.
Es ist halt so ein bisschen wie ein altes Ehepaar.
Ja,
aber man ist aber geschieden, aber man versteht sich halt immer noch gut.
Aber ja, dafür versteht ihr euch noch gut.
Ja, ja, man haben ja auch wirklich, also es gibt immer eine Situation, an die muss ich wirklich, also es gibt 1000 geilere Situationen und lustigere. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwo Metallica lese oder höre, also den Namen der Band Metallica, oder neulich wurde auch über diese Platte, die Metallica in the Los Angeles Symphonic Orchestra.
SMM.
Genau. Und ich weiß noch diese Nacht, wo wir, weiß nicht, ob wir aufgelegt haben, Konzert gespielt haben oder einfach nur getrunken haben, auf jeden Fall waren wir unglaublich besoffen am Ende.
Das war die Garage.
Das war wahrscheinlich die Garage in Buxtehude und am Ende es war Winter und wir haben im Auto gepennt mit Fenster zu, so komplett alles, es war alles so komplett beschlagen, überhaupt kein Sauerstoff, wir waren beide völlig besoffen. Hauke lag, glaube ich, vorne auf dem Sitz und ich auf der Rückbank oder andersrum und es lief die ganze Zeit diese Metallica-Platte, 4 oder 5 Stunden
in Dauerschleife.
Und immer wieder hat irgendeiner gesagt, oh, mach die mal aus, aber wir konnten uns nicht mal mehr aufrichten. Und
nothing else matters.
Das hat mir, also yeah. Ich fand Metallica, war schon vorher definitiv gleich kein Metallica-Fan, aber seitdem, es geht halt gar nicht mehr. Und wenn ich schon den Schriftzug irgendwo sehe, fällt mir sofort immer diese Situation. Ich denke, oh Mann.
Kommt der Kater wieder hoch. Du erzählst
die Situation aber noch gar nicht richtig, weil da fehlt mich noch was. Und zwar
der Schokokuchen. Ach, die Hupe. Die Schokokuchen und die Hupe.
Die Hupe. Weil du warst nämlich vorne.
Also ich saß auf dem Fahrersitz.
Du saßt auf dem Fahrersitz. Und ich habe hinten gepennt, weil ich ja größer war als du. Und Danny ist immer mehr mit seinem Kopf. Ist er kurz aufgewacht. Nee, gar nicht wahr. Er ist mit seinem Kopf beim Schlafen, ist auf die Hupe gekommen. Und da die Zündung an war,
hat's gehupt.
Piep, ist kurz aufgewacht, ist nach hinten gefallen. Und dann die ganze Prozedur ging ungefähr 1 bis 2 Stunden, bis sie uns dann
geweckt. Zum Glück gab es da noch keinen Snapchat
oder jemand mit einer guten Videokamera. Weil der DJ, der an dem Tag nämlich aufgelegt hat, meinte, der hat uns halt irgendwann rausgeholt und hat das erzählt, so, dass das auch wirklich so passiert ist.
War das ein Geburtstag? Weil ist das da, wo ich den Schokokuchen auf dem Schoß hatte noch dazu? War auf jeden Fall, hat wahrscheinlich jeder so eine Besowski-Situation, aber Metallica.
Danke, Hauke.
Wünsche mir auch gleich einen Song von Metallica.
Wünschst du dir jetzt?
Ja. Sehr gut. Welchen? Einen guten alten von der ersten, Mutter Breath.
Okay.
Mutter Breath is how I live my life. I can't take it any other way. Fand ich damals geil, sorry.
Das ist okay. Aber du fandst schon immer
prolligen
Kram geil.
Also eure musikalischen Geschmäcker haben sich irgendwann auseinander...
Jein. Anders. Irgendwann, als wir angefangen haben aufzulegen, hat sich das, vieles hat sich geglichen und vieles ging aber auch wieder auseinander. Es ist, weiß ich nicht, ich finde immer noch, wenn Danny auflegt, immer noch, kann man ja nur sagen, weil du könntest ihn kennen, von der wunderbaren Party.
Spitzbit Club.
Der Spitzbit Club.
Ah, ja, da war ich sicher ein, zwei Mal betrunken und kann mich deswegen nicht mehr an dein Gesicht erinnern.
Genau.
Damals, als ich noch getrunken habe.
Ja, der... Ich bin ja nur der DJ.
Legt er halt immer noch geilen Scheiß auf, immer und dann halt auch von Sachen, wo ich sage, ey, wer ist denn das überhaupt? Erzähl mal, wer ist denn das? Kenne ich gar nicht. Und du gehst ja mit dem Entschuldigung. Oh
Gott. Hauke, reiß dich zusammen, wir haben hier
Hörer. Mit dem Spitzbit-Club gehst du ja nicht, bist ja nicht nur im Molotow, sondern ihr seid ja auch auf den, in Dänemark.
Ja, genau, also wir sind, also ich glaube, wir hatten unsere Höchstphase ist ein bisschen durch. aber ja, genau, wir sind immer noch, also wirklich nicht mehr so viel wie früher, also früher heißt so vor 10 Jahren, also habe ich das dann wirklich exzessiv betrieben. Das Auflegen,
was heißt exzessiv?
Also nur aufgelegt eigentlich. Also Musik gemacht und nur aufgelegt.
So. Okay, das war dein Job sozusagen.
Genau, und habe halt wirklich 3-, 4-, 5-mal die Woche manchmal irgendwo aufgelegt. Also von Clubs bis Festivals, vor allem, also viele Festivals auch und so.
Das ist auch
von
sau
Deutschland,
anstrengend,
von Italien bis nach Dänemark.
Aber wie geil.
Ja, voll, aber anstrengend. Also was halt, ich will jetzt nicht, also war halt auch wirklich immer mit ein bisschen, also mit Trinken auch verbunden natürlich. Und dann legst du ja auch so, wenn du so Club- und Bar-DJ und so machst, dann legst du ja auch mal eine ganze Nacht auf. Du hast dann ja nicht dein Set für 2 Stunden und dann
war's das?
Gibt's die Tequila im Backstage, sondern du stehst halt die ganze Nacht irgendwo doof rum und spielst deine 100 Songs und trinkst dabei eine Menge Jägermeister und
im schlimmsten Fall
irgendwann Leute, ganz schön anstrengend.
Und im schlimmsten Fall sind die Leute nach 5 immer noch da und um 8 Uhr denkst du dir, scheiße, warum sind hier immer noch so viele Leute da?
Wann gehen die endlich?
Aber die Zeiten haben sich halt auch geändert. Also es klingt jetzt so altbacken, aber es ist halt auch die Auflegekultur hat sich auch so ein bisschen verändert. Also so das Publikum, also auch das, also früher war man halt selber Anfang 20 und steckte halt noch drin und es war halt noch bisschen linearer, wie die Leute auch Mucke gehört haben. Also da gab es natürlich auch schon in jeder Form Underground und so, aber da gab es noch so Hits oder Songs, die dann so, wo, da wusstest du, okay, den spielst du und da fahren gerade alle drauf ab.
Aus.
Und da bin ich heute nicht mehr so drin, weil heute so in dieser, hat jeder so seine Bubble und dafür interessiere ich mich dann, glaube ich, auch für zu krude Musik mittlerweile, als dass ich jetzt noch eben der große Party-DJ sein kann oder auch will, weil das langweilt mich auch, jetzt so der Entertainment-DJ zu sein. Und den kruden Kram wollen halt nicht so viele Leute hören.
Ja, da hat sich auch der Geschmack der Masse sehr verändert.
Voll.
Witzig
finde ich ja, die Leute wünschen sich nichts mehr. Die Leute.
Ist das so?
Bei mir wünschen sich die Leute nichts mehr. Es kommt keiner mehr zum Wünschen. Also ganz selten mal. Also wirklich so selten, dass ich es mittlerweile unheimlich finde. Und auch immer großes Thema am DJ-Pult ist, weil wir sagen, entweder legen wir so Scheiße auf, dass die Leute keine Hoffnung darin haben, dass wir irgendwas Gutes auflegen oder vielleicht legen wir so gut auf, dass die Leute gar keine Wünsche haben oder irgendwas ist passiert und wir haben es nicht mitgekriegt. Und die Leute shazams einfach und sind happy und gehen einfach woanders hin, wenn sie die Musik nicht geil finden. Ich weiß es nicht.
Die Top 3 der beschissensten Musikwünsche.
Oh ja, erzähl mal.
Nummer 1, auf jeden Fall Crazy Town Butterfly.
Wir sind bei 3.
Ach so, auf der Nummer, der ist auf jeden Fall auf der 1. Auf der 3 ist auch, verstehe ich auch wirklich nicht, wie das, also warum sich Leute immer noch Limp Bizkit oder Linkin Park, die teilen sich
Rolling.
Den Platz. Verstehe ich wirklich, also es kommen dann selten, sehr, sehr selten, aber da kommt dann wirklich mal so ein Wunsch, wo ich wirklich mich frage,
warum?
Wie, how can it be? Und ich glaube, ja, das war's so. Linkin Park, Limp Bizkit und Crazy Town, das sind so 3 Wünsche, die ich wirklich nicht verstehe, wie jemand im Jahre 2019 auf die Idee kommt, den DJ nach Limp Bizkit zu fragen. Verstehe ich nicht. Und vor allem bei der Musik, die dann läuft. So,
meine
Italo-Disco läuft und dann jemand nach einem Biscuit fragt. Ich verstehe, diesen Moment verstehe ich nicht, aber.
Passt das rein? Ey, du, ich weiß, du spielst andere Musik, aber passt das nicht rein?
Aber das ist mein Lieblingssong von meiner besten Freundin.
Du bist ja schon richtig gut, aber wenn du mal den Song spielen könntest.
Ich find Vorsingen immer sehr gut, wenn so Leute, hey, eine Song. Also, es kommt auch nicht mehr so oft vor, weil. So, aber damals kam es, weiß ich noch wirklich, gab es sehr oft die Situation so, hey, dieser eine Song, und währenddessen so mega laute Musik und Getränke klirren und du denkst nur so, was willst du von mir?
Was hast du dann geantwortet?
Kenn ich nicht. Weiß ich nicht, was es ist.
Oder, oh ja, finde ich richtig gut, warte noch einen Augenblick, ich habe da gleich einen, der dazu passt.
Oder das sagst du? Sowas sagst du?
Ja, du natürlich. Lügst die Menschen an.
Ich lüge die direkt ins Gesicht an. Ja, weil ich irgendwann
auch... Ich sage immer, ich muss mal gucken. Ich gucke mal, ob ich es dabei habe.
Ich wollte gerade sagen, früher konnte man ja noch gut sagen, so habe ich nicht dabei.
Ja, genau, das sage ich bei Limp Bizkit und so, da sage ich auch, habe ich nicht dabei. Aber wenn dann manchmal so ein Wunsch kommt, wo ich denke, ja, passt eigentlich, hat er ja recht, aber habe ich jetzt gar keinen Bock zu spielen oder passt jetzt für mich nicht ins Konzept, dann sage ich meist, ja, ich guck mal, ob ich den habe und dann schiebe ich den einfach immer meist lange raus. Wenn ich es dann habe, dann ziehe ich es lange raus und gucke dann manchmal und denke, ah, okay, jetzt kann ich den doch spielen.
Meine 3 ist Nordisch by Nature. Einer, der mir immer auf den Sack geht, Nordisch by Nature, wenn sich Leute kommen mit einem Nordisch by Nature. Mein Nummer 2 ist Teenage Dirtbag.
Ja, die spielen übrigens demnächst in Molotow in der Skybar.
Ich was? Auch gesehen, ja.
Weezus spielen in der Skybar.
Ich habe sehr lange auf das Plakat geguckt und sehr, sehr lange überlegt, was nochmal deren Hit war.
Krass, das muss ja bombenschnell ausverkauft sein.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich nie ausverkauft.
Ich glaube, anscheinend ist es, also wenn es bombenschnell ausverkauft wäre, würden sie wahrscheinlich
nicht in der Skybar spielen. Das muss ich, witzigerweise muss ich das unbedingt hier, weil wir befinden uns ja gerade in der Hebebühne und Max ist ein absoluter Verfechter dieses Songs. Den macht er immer an, also Max, der Dude, der ne, die Hebebühne macht, der macht den Song immer an, der singt den immer mit, der will den immer hören, er meint, das ist der beste Song der Welt.
Ich dachte, Max hätte eigentlich einen ganz guten Musikgeschmack.
Hat er auch manchmal, aber manchmal auch nicht.
Max würde sich auf meinen Partys nicht so wohlfühlen.
und Nummer 1, bei Wheatus, fuck!
Wir haben ja sehr lange darüber neulich diskutiert, ob wir Michael Jackson spielen können. Weil wir immer sehr viel 80s-Kram machen und eigentlich ist Michael Jackson dann auch mal in manchen Situationen so, geil, Michael Jackson. Haben wir seitdem nicht mehr gemacht. Haben wir uns noch nicht...
Würde ich auch nicht mehr machen.
Würde ich auch nicht mehr machen.
Aber man wusste ja auch schon vorher, was...
Ja, aber man hat es irgendwie niemals so realisiert, weil durch die ganze Situation drumherum und alle Kabarettisten und alle Comedians haben halt Witze drüber gemacht und Simpsons haben Witze drüber gemacht und irgendwann hast du es noch als totalen Joke gesehen. Du hast einfach überhaupt gar nicht mehr die Realität wirklich gesehen und als das war, ich meine, wie alt waren wir da? Da war ich
als wir auf Never Have, als wir auf dem Never Ranch waren, so 9.
Aber es war ein schöner Urlaub, oder? Ich fand's toll mit euch.
Oh, wie Macaulay Culkin und du zusammen auf dem Rollercoaster gesessen habt. Aber ich könnte es jetzt auch nicht mehr. Ich könnte jetzt
auch nee,
nicht
ich habe auch, also ich fühlte mich auch, also ich habe auch gespürt, sowieso, also viele Leute verstehe ich, dass sie Michael Jackson scheiße und auch gar keinen Bock haben, Michael Jackson zu hören, aber da haben wir uns dann auch irgendwie, haben wir gesagt, nee, machen wir erstmal nicht. Wir haben es auch beide unabhängig voneinander den Tag drüber nachgedacht, dann so mein Kollege und ich beim Auflegen sind dann so abends am Pult getroffen und das war direkt Thema, als ich so die eine Beat-It-Single beim Rausholen so mit rausholen. Und dann war so, oh, Michael Jackson, habe ich heute den ganzen Tag drüber nachgedacht und so. Und da haben wir da wirklich den halben Abend drüber während des Auflegens uns auch irgendwie versucht, einen Konsens zu finden und wir haben es dann einfach nicht gespielt und seitdem spielen wir es auch nicht mehr.
Kann man vielleicht die Jackson 5 spielen dabei?
Aber was haltet ihr, wenn wir eh gerade bei dem Thema sind, würdet ihr noch Brand New spielen?
Was da passiert?
Der Sänger hat ja auch die Platte kam noch vor 2 Jahren raus, die neue Platte von denen,
Nein. Die
ich unfassbar gut fand. Es war so auf der Top 1 meiner Alben des Jahres und dann kam raus, dass der Sänger eben auch Dingen Frauen gegenüber getan hat, die nicht so geil waren und er hat es eben dann publik gemacht und dann hat die Band Clinch gehabt etc. pp. Und seitdem kann ich das Album auch nicht mehr anhören. Und es tut mir im Herzen weh und mich beschäftigt die Frage so sehr, kann man Kunst und Künstler wirklich trennen? Und ich habe bis heute keine Antwort drauf gefunden.
Ich finde es auch super schwierig. Ich persönlich kann es eigentlich nicht. Also wenn ein Künstler in irgendeiner Form, also ich finde ja auch, also wenn jemand Nazi war und Musik macht, weiß ich nicht. Auch wenn das richtig geile Musik ist, es würde mich dann, also...
Hat so ein Geschmäckle.
Ja, würde mich dann, da würde ich halt sagen, okay, ist ein geiler Song, aber deswegen würde ich ihn jetzt nicht öffentlich aufführen und sagen, hey, der Künstler ist richtig gut. So würde ich ihn auch gar nicht wahrscheinlich finden, weil ich finde, also schon, also es gehört irgendwie schon zusammen. Also da kann ich, Musik ist dann auch mehr für mich als nur ein gutes Lied oder nur ein guter Sound oder ein gut gesungen oder so, sondern ist auch irgendwie die Leute, die dahinter stehen. Und bei Filmen finde ich schwieriger, Da gibt es ja auch so Kandidaten.
Kinski, aber Spacey. Das ist genauso mit Kevin Spacey, ne? Wie trittst du dem jetzt gegenüber? Das ist ja genau wie eigentlich bei allen. Das ist halt so, es ist halt ein schwieriges Thema, weil wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. So, ich meine, wir sind ja alle keine Unschuldsmänner in irgendeiner Form und Weise, aber all das.
Ja, aber mal Gummibärchen beim Tante-Emma-Laden geklaut haben und eine Frau vergewaltigt, da ist schon
ein großer Unterschied bei Schuld. Auf jeden Fall. Aber ich kann es auch nicht trennen. Also das auch, zum Beispiel damals kam es ja auch raus, irgendwie bei den Lost Prophets, der Lost Prophets-Sänger hat ja auch einfach mal hart, weißt du auch, ne? Ja, Lost Prophets. Ja, gut, Thema. Was ja auch relativ ekelig gewesen ist und das war halt sofort so, oh krass, nee, raus damit, ekelhaft, scheiße, ich will das nicht.
Ja, weil man, ich will manchen Leuten auch ja eben überhaupt keine Plattform bieten.
Nein.
Mhm. Also das ist so, also das Gerede, so, ja, man muss Künstler und sein Schaffen irgendwie trennen, ja, das sagen wahrscheinlich die Leute, die Musik verkaufen von dem oder so, aber wahrscheinlich gibt es auch andere Argumente dafür. Dafür ja, habe ich mich auch zu wenig mit dem Thema. Genau, es ist kein Freifahrtschein und ich persönlich sortiere die Leute dann oder sowas dann auch irgendwie für mich eher aus und sage, okay, also Brand New wusste ich jetzt gar nichts.
Wusste ich auch nicht lange nicht mehr.
Also ich weiß, die eine Platte fand ich sehr gut, die ist wahrscheinlich auch schon 12 Jahre alt.
The Demons and the Angels are Raging Inside Me.
Super Platte. Guter Titel.
Ja.
Man hört schon am Titel, aus welcher Zeit sie kommt.
2000 und X. 3.
Ja. Echt? 2003? 2005 vielleicht.
Bei 5?
Okay. Aber nicht später.
Wird Zeit für ein Päuschen und Musikwünsche?
Brand New? Nee.
Also ich fange an. Ich okay, wünsche mir, an. Weil ihr gerade eben so schön in eurer musikalischen Vergangenheit geschwärmt habt und ich komme ja auch vom Dorf, aus dem Saarland. Und eine der ersten Bands, die ich da irgendwie gebucht habe in unserem Jutz, waren damals Jupiter Jones und ich wünsche mir das Jahr, in dem ich schlief.
Okay. Wenn wir gerade schon in Nostalgie schwelgen, dann wünsche ich mir einen super Song von Jimmy Eat World und zwar Bleeding America, weil das aus unserer Zeit gekommen ist und mich daran erinnern kann, wie wir die Platte gehört haben, als ich sie neu hatte und dann mit zu einem Gig nach Hasefeld gefahren sind.
Oi. Ja, da muss ich jetzt mal überlegen. Gar nicht so lange. Ich wollte eigentlich irgendwas so richtig Geiles, Underground. Ich dachte so, jetzt hau ich einen raus. Aber nein, ich würde dann wirklich auch, weil wir hier sitzen, ich würde die Blockparty, Silent Alarm.
Großartig.
Das war ich noch. Die hast du mir im Auto gezeigt und ich dachte, boah, ist geil.
Geil.
Was für ein geiler, nerviger Schlagzeuger, das ist der Hammer.
Und ein richtig geiler Bassist mit der.
Den Basser fand ich nicht so geil.
Nee?
Nee.
Ich fand aber.
Also der Typ war, fand ich, also die ganze Band war cool, aber den Bass fand ich nicht so geil.
Eine unerreichte Platte. Auch so eine der Bands, die es leider nicht überlebt haben.
Nee,
so richtig.
Nee, sah aber selber schon.
Wurde auch nicht mehr gut danach.
Nee, genau. Die haben einfach auch die Überholspur genommen. So wie viele Bands in der Zeit. Zuerst so eine geile, handgemachte, fast schon manchmal Lo-Fi-mäßige, ist ziemlich überproduziert, aber so dieser post-punkige Indie-Kram. Und in der nächsten Platte waren dann plötzlich schon mega viele Synthesizer.
Ist so
Pop. Und auf der dritten Platte war dann plötzlich einfach schon so Eurodance. Und das war dann einfach so eine Entwicklung. Die haben sehr viele Bands außer der Arctic Monkeys eigentlich gemacht. Ach, wir werden hier schweigen.
Das Erinnerungskarussell geht los.
Dieser Podcast wurde übrigens im Jahre 2004 aufgezeichnet.
Welchen Song wünschst du dir von der Silent Alarm?
Oh, ich habe ihn gerade vergessen. Gibt es einen Revolver? Nee. Ah, der hat dieses animierte Video mit diesem Revolver.
Wie heißt
Ach, dann nehme ich Like Eating Glass. Ist der Opener.
Geil, ja.
Geiler Opener.
Gute Songrunde.
Like Eating Glass. Okay, alles
klar. Wir machen eine Pause.
Päuschen.
Und danach erfahren wir mehr über Danny.
Päuschen.
Tschüss.
Lieg im Bett und will nicht wieder einen Podcast hören. Hab nicht Feierabend. Dann ruft meine Ex-Frau an. Erzählt mir. Über ihre Musiktherapie habe ich alles schon gehört. Soll mal wieder auf mich achten, habe ich alles schon gehört. Soll weniger trinken, habe ich alles schon gehört. Soll nicht zu viel Eis essen, habe ich alles schon gehört. Und den Joghurt, da ist so viel Zucker, habe ich alles schon gehört. Und im Weltraum, da hört man niemand schreien, habe ich alles schon gehört. Und dann redet die über ihre Freunde, wie sie häkeln. Für ihre Freunde, wie sie häkeln. Für ihre Alten, wie sie häkeln. Für ihre Kinder, wie alles schon gehört. Dann legt sie auf, weil ich an ihren Hauke. Habe ich nämlich noch nicht gehört.
Hey!
Hey!
Hey.
Hallo.
Hallo. Da sind wir wieder. Nach der Pause. Ein geiler Gast.
Danny Star. Hauke hatte ich ja eben schon so ganz mysteriös angekündigt und jetzt sind wir gerade eben ja schon wieder vom Thema total abgedriftet. Wenn du für einen Radiosender im Bunker arbeitest, dann ist das doch sicher Byte FM.
Byte FM, das ist
was richtig. Machst du da? Erzähl mal ein bisschen aus dem Radioleben.
Ich bin da leitender Chef vom Dienst und technischer Leiter. Die eine Aufgabe habe ich jetzt abgegeben, weil es einfach zu viel war. Genau, das mache ich da den ganzen Tag. Bin da eigentlich hingekommen, weil die witzigerweise, ich habe die Jobbeschreibung gelesen und habe bei allen Sachen gedacht, okay, kann ich alles, habe zwar überhaupt keine Radioerfahrung, aber habe alle von allen Sachen schon mal gehört. Und,
was haben die denn angefragt?
Na, die, das muss ich selber überlegen, na, die brauchten halt jemanden mit PC-Skills, Umgang mit Schnitt- und Audio-Software, falls jemand zuhört, suchen ja immer Leute. Nee, genau, und ja, vor allem halt so ging es um Audio, Schnittsoftware, auch Umgang mit Photoshop im besten Fall, bla 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 und solcherlei Sachen. Und da ich, seitdem ich 13 bin, am Computer sitze durchgehend, wenn ich nicht Musik mache oder auflege, hat das natürlich gepasst. Und ich fand Byte FM auch, ohne jetzt die Werbung zu machen, fand den Sender halt irgendwie schon immer cool. Und hab das auch seit Beginn eigentlich verfolgt. Also ich weiß noch, wie der gestartet ist und ich das alles ziemlich cool fand, das ganze Konzept und so.
Wie lange gibt es denn bei der FM schon?
Seit 2008 schon.
11 Jahre.
11 Jahre, ja.
Und wie lange bist du dabei?
5 Jahre jetzt schon. Lange Zeit.
Und erklär doch mal den Hörern, was das genau bedeutet, dein Job. Wir sind hier immer so im Nerd-Talk und vergessen manchmal.
Der Chef vom Dienst ist so... kommt, also hat in verschiedenen, also bei Redaktionen, Lüde hat auch immer verschiedene Bedeutungen, ist mir mit dem fahrig geworden. Genau, ist eigentlich immer, glaube ich, oft in Redaktionen oder so, ist es halt oft die Schnittstelle zwischen Vertrieb und Redaktion. Und das haben wir beim Radio halt nicht. Als Chef vom Dienst ist man da so ein bisschen junge Mädchen für alles. Das heißt, du kümmerst dich um die ganze Sendeabwicklung. Also bist einfach für den ganzen Sendeplan verantwortlich, dass jede Sendung jede Stunde startet, dass die Studios fertig sind, dass die Leute da am Start sind und wenn Gäste kommen, dass du denen das da alles schick einrichtest und die ganzen Studios koordinierst und Mails beantwortest. Also du bist so für diesen ganzen Redaktionsablauf, ja, genau, die Schnittstelle quasi. Und ja, und du hast dann da, wuselst überall ein bisschen rum, du moderierst hier ein bisschen, du musst viel, bearbeitest Sendungen, machst Audiobearbeitung. Wirklich ein sehr bunter Job, auch sehr stressig manchmal.
Wird sich auch nicht langweilig?
Wird nie langweilig. Also eigentlich bin ich jemand, der sehr schnell gelangweilt ist von Dingen. Auch gerade Arbeit langweilt mich einfach sehr schnell.
Gerade auch von uns, oder?
Nee, nicht von, also von Menschen weniger, so von Arbeit. Kennt ihr doch. Arbeit.
Voll. Alle 3 Jahre den Job wechseln.
Ja, also so wie so ein guter Manager. So alle 3 Jahre. Nee, aber sonst war ich da auch eigentlich immer sehr sprunghaft, weil mich einfach immer alles sehr schnell gelangweilt hat und ich dann eben auch diese Mechanismen dahinter immer das Gefühl zumindest hatte, sie immer sehr schnell verstanden zu haben und dachte, oh nee, das ist ja alles irgendwie, also...
Dass man so ein Trott irgendwann kommt.
Genau, also ich meine, hey, es ist selbst jetzt so mittlerweile natürlich, dass man weiß, okay, Arbeit. Nur macht mir es da wirklich tierisch viel Spaß und auch weil es so unvorhersehbar auch so ein bisschen ist, weil da andauernd irgendwas passiert und Gäste kommen und heute hatten wir wieder eine Künstlerin aus der Schweiz, die dann einfach ein riesiges Piano mit hatte und wir mussten erstmal Platz schaffen und erstmal war noch technisch gar nicht darauf vorbereitet, dass sie einen Live-Song spielte und wir hatten 5 Minuten Zeit und so und alles dann alles dann auch live und so und das macht auch Spaß und man trifft auch jeden Tag, also es sind viele Künstler da, die man halt oder Künstlerinnen, die man halt trifft und Entschuldigung es dreht sich halt auch alles irgendwie um Musik da und da fühle ich mich doch am wohlsten. Und dieser technische Leiter ist natürlich halt, das ist so, da kann ich mich so ein bisschen ausleben, da vertrauen mir die Leute. Ich habe ein Team, die das so, mit denen ich die Sachen so umsetze und habe da so ein bisschen mein kleines Domizil, meinen kleinen Bereich, wo ich weiß, da kann ich ganz alleine mir alles ausdenken und werkeln und keiner versteht, was ich da mache. Und ich muss den Leuten am Ende nur erklären, dass sie damit arbeiten können. Und ich habe da halt so ein bisschen Freiheit, auf so eine Art, also Verantwortung und Freiheit. Und das ist eine schöne Kombination. Viel Geld gibt's nicht, aber der Job macht Spaß.
Liegt daran, dass BeidFM ist ja, ihr bekommt euer Geld durch?
Durch Hörer. Genau,
also und Hörer. Hörer, die Mitglieder sind.
Genau, genau. Also es gibt den Verein Freunde von BeidFM und da kann man für einen recht geringen Beitrag im Jahr Mitglied werden. Und dann geht das Geld an das BeidFM. Die Autoren sind alle frei, also die meisten Moderatoren sind alle frei, die ihre Stundensendungen da machen. Das sind alles Leute, die teilweise aus dem Öffentlich-Rechtlichen kommen, vor allem die so Radio-Urgesteine, die so Klaus Walter vom Hessischen Rundfunk, der hat früher so eine Sendung Ball ist rund, das war so eine Sendung, die haben Musikinteressierte früher in den 80ern, 90ern halt verschlungen so und oder Klaus Vier von Geier Sturzflug.
Echt?
Ja, super Typ, super Sendung, bei 1 Live moderiert er zum Beispiel auch noch und so und es sind halt wirklich eine Menge Profis da einfach am Werk. Frank Spilker von Die Sterne hat eine Sendung. Der würde ich sagen, ist nicht Radioprofi, aber auch
einfach
Profi.
Menschlicher
Profi einfach. Ist einfach ein gutes Team. Also sind einfach echt auch gute Leute am Start und da kommen dann halt auch Leute aus einer Überzeugung hin. Jeder weiß, okay, da gibt es halt nicht viel Geld, weil es ist hörerfinanziert. Wir haben quasi keine Werbung, so ein paar Kooperationen und aber der Großteil ist halt alles hörerfinanziert und das fand ich irgendwie smart.
Da geht es wirklich noch um Musik.
Genau, da geht es wirklich noch um Musik. Natürlich ist es auch, muss da halt auch was erfüllt werden. Also na klar, es ist auch dann, es fiel das Wort Job und so, natürlich ist es auch so. Das Radio läuft 24/7, da müssen immer die Gäste sein, da werden Touren präsentiert. Natürlich ist es auch Business auf eine Art, es ist auch Business. Aber
es ist nicht der kleinstmögliche Nenner.
Genau, es ist halt auf eine Art ja auch unabhängig. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendeinem anderen Privatsender jetzt irgendwie den Job zu machen, so, weil auch wenn ich da vielleicht gar nicht direkt mit den Inhalten an irgendwas zu tun habe, die mich tangieren oder so, aber hätte ich keinen Bock drauf, dann würde ich lieber nochmal wieder was anderes machen.
Wie siehst denn du eigentlich jetzt 2019 das Format Radio? Jetzt gerade, weil Streaming ja so alles überrollt.
Und wo wir jetzt gerade hier einen Podcast aufnehmen.
Wo wir hier einen Podcast laufen.
Wo wir jetzt gerade den Podcast laufen haben.
Schwierig. Das Radio, ich glaube, für junge Leute hat es, junge Leute, das klingt aber, meine kleinste Schwester ist 16 oder wird jetzt 16 und für die ist Radio, also es spielt für sie halt überhaupt keine Rolle. Die lebt in ihrer Spotify-Cloud da und alle Kinder lachen jetzt so. Spotify-Cloud, hat er gesagt. Die lebt.
Süß, der alte Mann.
Ja, süß, der alte Mann. Genau, die lebt, also da bekommt die ihre Musik her oder von irgendwelchen, also nicht mal Blogs oder so, sondern es ist wirklich viel Spotify und YouTube und so lineares Radio oder Fernsehen. Wenn wir über Fernsehen reden, wie wir es früher, so ungefähr früher, oh Gott, ich sag nicht früher, aber so, man kennt es ja von,
als wir noch Kind war
und machst den Fernseher an und jeder weiß ja noch, wie es war ohne Netflix, ist für sie natürlich unvorstellbar. Also ist so sich vor den Fernseher setzen und irgendwie darauf warten, dass was Gutes kommt oder die ganze Zeit durchseppen, bis man irgendwas, also es ist völlig uninteressant so. Also dieses Format wird in der Form, glaube ich, schon aussterben. Ich kann da auch nicht für alles sprechen, aber Radio, ich glaube, gerade in Deutschland, das läuft noch lange. Da hängen die Leute dran. Und ich selber mag es ja auch. Also zum Beispiel, ich höre viel im Autoradio, weil das Radio funktioniert. Das habe ich früher immer ein nicht funktionierendes Radio und immer Kassetten und CDs gehört. Aber das Radio funktioniert und ich mag es einfach auch, Radio zu hören. Also es ist. Der Sound ist ganz gut und du sitzt halt einfach da und klickst, dann kommt das nächste und natürlich läuft viel Scheiße im Radio, aber irgendwie mag ich das Format Radio. Ich weiß noch nicht, ob es so eine Zukunft hat, weil eben on demand klicken und nachher hören und so ist halt für viele Leute halt interessanter. Auch bei Byte ist die Hörerschaft eher ein bisschen älter. Also es ist eher, sind dann auch eher Leute, die noch vom klassischen Radio kommen und sozusagen da so gewechselt sind. Aber ja, Internetradio klingt ja auch einfach nicht so gut. Also die Soundqualität einer gestreamten MP3 in einer schlechten Qualität. Ist halt ja auch einfach, klingt ja einfach nicht gut. Und so echtes Radio ist ja, das klingt ja, also wir machen auch echtes Radio, aber wenn du so im Auto sitzt und Radio hörst, ist es einfach viel voller und mächtiger als so ein kleiner Stream, den du über deine Lautsprecher zu Hause hörst. Und du musst dich da erstmal hinklicken. Radio machst du einfach an und da läuft was.
Und irgendjemand ist für dich da.
Und ja. Irgendjemand ist für dich da. Meist ziemlich nervig, aber...
Ich liebe das, wenn ich morgens aufstehe. Mein erster Gang ist zu meiner Stereoanlage und dann mache ich, Achtung, Klick. Konkurrenz oder wahrscheinlich eher Partner von euch, 91.7. Ich mache morgens immer 91.7 an.
Partner.
Und höre euren Partnersender und ich finde das total schön. Und ja, so, es gefällt einem nicht alles, aber ich habe morgens auch keinen Bock, mich irgendwie schon groß zu entscheiden, was ich jetzt hören will.
Ich mache auch 91.7 an. Bin ich im fremden Auto und fahre durch Hamburg und so, ich mache immer noch 91.7 an. Oder dann halt Byte FM, weil ich halt weiß, ab 20 Uhr?
19 Uhr.
Ab 19 Uhr läuft halt Byte FM. Und in allen meinen WGs, in denen ich halt sonst halt irgendwie abends halt sitze, läuft halt abends immer Byte FM.
Ja, da nehmen uns auch sehr viele Leute drüber wahr. Oder darüber nehmen sehr viele.
Über die WGs in Hamburg. Nee,
über die WGs nicht, aber die denken immer, alles gehört zusammen. Oder fragen, hey, du bist doch bei 917. Du bist doch bei 187. Nee, bei 97. ja, eben. Und das eben, darüber nehmen einen wirklich sehr viele Leute immer noch wahr. Und ich mag, kenne das, also wenn ich ja abends im Auto sitze, höre ich dann auch eher über 917 oder ich höre sehr gerne NDR Info. Ich bin jetzt so alt, ich höre den ganzen Tag immer NDR Info, auch morgens beim Autofahren dann immer.
Dann merkst du wirklich, dass du alt geworden bist, wenn du den Leuten erzählst.
Ja, aber nee, weil so viel Schrott läuft.
Am liebsten morgen. Ja,
also FSK höre ich mir sehr gerne an. Also da auch inhaltlich und so finde ich es immer super. Aber die haben oft, sorry Leute, manchmal so eine grausame Soundqualität. Also es ist dann einfach.
Hey, sorry Leute, ich
wollte das schon gar nicht. Sagen.
Ey, inhaltlich top. Also würde ich tipptopp Sender. Aber. Ja, das ist manchmal einfach, dann sind die so Skype-Interviews auf Französisch und das ist dann manchmal immer ein bisschen anstrengend.
Mensch versteht irgendwas.
Ja, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, einfach so am Ball zu bleiben. Das ist, weil manchmal oder auch manchmal aus so Vorträgen oder so und manchmal die Interviews so mit Mikro in der Mitte und die Leute sitzen 8 Meter weg und du hörst den ganzen Raum. Und das finde ich ja einfach persönlich sehr anstrengend, das über eine längere Zeit zu hören, egal wie interessant es ist. Es fällt mir dann manchmal einfach sehr schwer, so und dann
am Ball zu bleiben.
Brauche ich doch das voll komprimierte Formatradio.
Apropos alte Leute, wir haben eine
Fiete?
Haben eine Rubrik in unserem Podcast, und die heißt Fiete fragt. Und Fiete fragt ist ein junger, charmanter Dude, der ist 5 Jahre alt. Und da steht immer ziemlich intelligente Fragen, die dann der Gast beantworten muss.
Und ich glaube, es ist der süßeste junge Mann.
Den gibt es wirklich, Fiete?
Ja.
Den gibt es wirklich, ja.
Fiete schickt immer Sprachnachrichten und unsere Gäste müssen die beantworten.
Fiete schickt mir nicht immer Sprachnachrichten an mich. Aber ich
denke nur an Bier, Hauke.
Ich denke nur an Bier. Und du denkst jetzt...
ich kann es kaum erwarten.
Ja, warte.
Du Hauke, warum mag man mal was nicht und warum mag man das da manchmal dann wieder?
Das ist eine sehr gute Frage. Kommt Fiete auch die Antwort dafür geschickt?
Ja, von dir.
Achso, von mir, wirklich?
Die geht über den Podcast, ja.
Oh, auf Fiete, dann pass mal auf. Also manchmal mag man Sachen, weil sie einem in dem Moment einfach sehr gut gefallen. Und in anderen Momenten gefallen sie einem halt einfach nicht mehr so gut. Und woran das genau liegt, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es sind die Synapsen in deinem Gehirn, die dir einfach diesen Impuls geben, manchmal so ein Ding zu mögen oder manchmal irgendwas nicht zu mögen, am Ende bist du meist hinterher schlauer. Und mit etwas Abstand weißt du dann, was du magst und was du nicht magst. Das war auf jeden Fall die dümmste Antwort, die ich wahrscheinlich einem Kind geben konnte. Aber
und Fiete so, jetzt habe ich noch mehr Fragen.
Fiete kann mir alle Fragen schicken. Ich glaube, weil man sich ja einfach verändert auch. Also man kennt das ja selber. Gel in den Haaren, wow. 10 Jahre später, oh Gott.
10 Bier am Abend, wow. Nächster Tag.
Oh Gott.
Oh Gott. Schlechte Idee.
Schlechte ja. Idee.
Oder wow, was für eine geile Band. 10 Jahre später, oh Gott. Spricht mich nie wieder jemand auf diese Platte an. Das, hey, die hast du doch im Schrank.
Oder hey, die hast du doch gemacht.
Hey, die hast du doch gemacht, die Platte.
Ja, stimmt. Es ist lange her, dass du eine Platte gemacht hast, aber jetzt bist du wieder am Start, oder? Dann sind wir nämlich bei Thema 3.
Geht
Thema 3 haben wir uns bis zum Ende aufgespart. Ja.
Oh, Thema 3.
Deine Musik.
Ja, ich habe ehrlich gesagt wirklich ein bisschen pausiert. Seit 2016, sind fast 3 Jahre. Also wirklich krass runtergefahren.
Also und die Leute, die dich halt denn nicht kennen.
Ach so, ja, stimmt, da gibt's, wir sind jetzt,
hallo. Gibt's halt die wunderbare Band, oder gab es die wunderbare Band Findus? Und
gab es.
Gab es.
Die gibt's, ihr macht nichts mehr, ne?
Nee, nein. Oder kommt da noch was?
Oder gibt's wieder die Reunion-Tour und dann wieder die Abschiedstour?
Wie bei Herrenmagazin.
Nein. Nee, die Herrenmagazin, die haben ja offiziell nur eine Pause gemacht. Wir haben uns ja offiziell auch wirklich aufgelöst, richtig, in unsere Einzelteile.
Aber du hast die Platte Vis-à-vis,
genau.
Da das ist die letzte Platte.
Wir haben danach noch eine EP rausgebracht. Das war dann unsere letzte. Genau, nach Vis-à-vis noch eine EP. Das war die letzte Findus-Platte. Aber dazwischen habe ich dann noch, ich habe vorhin wirklich überlegt, also mir fallen immer so viele Sachen auch nicht ein. Ich habe danach noch mit meinem Nachfolgeprojekt Prairie, es ist aber, wir kommen nicht so richtig zu Potte im Moment, da haben wir noch eine EP rausgebracht. Und ich habe vorhin überlegt, es war auch noch was anderes dazwischen.
Das Ende.
Nee, das Ende war vor Findus quasi. Das war meine, genau, das war die beste Band der Welt. Das war genau die, falls jemand kennt, die Nose Holes Vorgängerband. Die Nose Holes sind übrigens auf jeden Fall viel geiler als das Ende. Das ist aber schon lange her. Ich glaube, da habe ich 2013 dann wegen Findus auch aufgehört. Also einfach, weil zeitlich damals so eng wurde alles irgendwie. Und jetzt muss ich überlegen, was habt ihr doch mal irgendwas noch in den letzten 2 Jahren rausgebracht? Also ich habe mit einem Freund, Björn, einem Freund von mir ab und zu mal Sachen gemacht, wo wir immer mal vereinzelt Sachen rausgebracht haben. Dann habe ich, das ist, ich habe ein paar Sachen mitgespielt, die ich nur nicht nennen darf. Da habe ich ein Buyout bekommen, da habe ich Schlagzeug gespielt und ein Instrument und dann...
Und darfst nicht mehr drüber
reden. Ich darf nicht mehr drüber reden.
Ja, liebe Zuhörer, auch das passiert in der Musikbranche.
Ich habe für einen Künstler, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, den ich wirklich sehr, 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 sehr gut fand früher. Und Hauke, bitte nicht mal eine Andeutung machen, weil ich glaube, du weißt es. Für den habe ich dann auch mal Schlagzeug gespielt und da gab es dann einen
kleinen... Und den mochtest du mal?
Nee, ich mag den auch immer noch. Ich mag den auch immer noch total, aber... ja, genau, das ist so das Alter, wo ich mich bis heute, bis zu diesem Moment so denke, ach, wie gerne würde ich damit das jemandem, also natürlich erzähle ich meinen Freunden und das, aber ich darf öffentlich quasi, habe da kein Anrecht, jetzt irgendwie zur GEMA zu gehen und sagen, hallo, ich kriege da auch Geld.
Du hast aber einen Spannungsbogen aufgebaut.
Ja, aber...
den dürfen wir aber nicht auflösen.
Nee, den dürfen wir leider nicht auflösen, so sad das auch ist. Aber es ist auch eher die Seltenheit gewesen, aber solche Sachen habe ich dann auch mal zwischendurch gemacht. Genau, und jetzt gerade ist es eher so, dass so in den letzten Monaten das wieder so ein bisschen anläuft mit genau einem Projekt, was jetzt noch kommt.
Kannst du darüber schon sprechen?
Nee.
Cool. Das reden wir seit 5 Minuten über Sachen, über die wir nicht reden dürfen.
Über die wir nicht reden. Nein, das klingt auch total abgehoben. Nee, aber das eine ist wirklich, das ist noch geheim. Wird nächsten Monat aufgelöst.
Für alle Fans von Danny nächsten
Monat. Für alle zwei, falls ihr zuhört, nächsten Monat geht's wieder los.
Da ist Danny wieder am Start. Da bringt er wieder was raus.
Genau. Und ja, witzig, ich darf wirklich, also die einzige Sache ist wirklich dieses Prairie-Projekt mit einem Freund aus Berlin.
Schönen Jonas, da gefällt schön, mir auch gut.
In Jonas der Badesee, ist es sehr toll. Schön. Das kann ich nur bestätigen. Nee, genau, mit dem, der eigentlich auch gar kein Musiker ist, sondern der hat so Songs auf Akustikgitarre geschrieben und kam zu einem Freund von mir in dem Studio, wo wir von Findus, ein Kollege halt, und war halt so, ich würde gerne meine Akustiksachen aufnehmen, und der hat die gehört und war so, ey, stell dir doch eine Band zusammen, ist doch voll geiler Kram. Weil quasi es gab Gesang, es gab eine Akustikgitarre und die Songstrukturen waren alle so ein bisschen punkig und so ein bisschen folkig, so ein bisschen Amerikaner-Punk-mäßig, keine Ahnung. Und er so eine etwas raue Stimme, und irgendwie hat dann mein Kollege da irgendwie eine Band hinter, und meinte so, ey, hier, frag doch mal hier die drei Typen so. Und dann haben wir halt, ohne jemals geprobt zu haben, direkt die erste EP eingespielt. Und ich fand sie am Anfang war ich so, oh, okay, ja, ja, weiß ich nicht, so, ja, ganz nett und so. Mit der Zeit fand ich sie dann aber doch, fand ich sie dann doch ganz geil. Und
da spielst du wieder Schlagzeug?
Genau, oder? da spiele ich wieder Schlagzeug. Und dann, das war eigentlich dann immer Jonas' Projekt und ich habe damit, dann war dann da quasi auch nur der Live-Musiker und habe da aber gar nicht sonst mit dem Projekt viel zu tun gehabt. Und dann hat mich Jonas einfach irgendwann gefragt, ob wir es nicht zu zweit machen wollen, weil ich halt auch so alle anderen Instrumente einigermaßen beherrsche. Und dann haben wir noch eine EP aufgenommen und die kommt raus.
Unter welchem Namen?
Die EP.
Die
Band heißt Prairie oder Prairie. Und wir haben jetzt gerade eine Single veröffentlicht vor 2 oder 3 Wochen.
Auf Spotify auch?
Auch auf Spotify.
Könnt ihr auf unserer Playlist dann hören?
Die könnt ihr dann da hören, den Song Nummer 42. Und genau, da kommt demnächst eine EP. Wir sind nur wirklich gerade ein bisschen trödelig und da wir haben halt auch keinen Druck. Also wir machen alles im Moment selber und haben deswegen auch keinen Druck und müssen uns auch nicht an irgendwelche VÖs oder an irgendwas halten oder haben da jetzt irgendwelches was zu erfüllen, sondern jetzt gerade überlegen wir erstmal, wie wir so ein paar Sachen machen und dann hauen wir sie raus. Eigentlich wollten wir es jetzt schon letzten Freitag gemacht haben, aber
verpennt.
Nee, nicht verpennt, einfach
das Leben.
Das Leben. Nee, und Jonas wohnt in Berlin, ich wohne in Hamburg. Wir machen beide auch noch viel anderen Kram und schaffen es dann manchmal nicht einfach. Ich war sogar 4 Tage noch in Berlin und wir haben es nicht geschafft, zusammenzukommen, ja, weil er war immer besoffen und ich habe gearbeitet.
48. Wie das so schlechte, ist mit Fernbeziehungen.
Ja, schlechte Kombi. Nee, aber genau, und da kommt, aber jetzt irgendwann demnächst auf jeden Fall.
Genau, 48 Stunden können nicht allen. Wir können allen, aber nicht uns genügen.
Ja.
Schon wieder eine Kettka-Referenz, jede Folge.
Das ist insane. Ich wollte nicht, dass
liest du gerade Zitate?
Nee, ich hab ein Fundstück der Woche, das ich mal vorlesen muss. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr das dann gehört habt. Und vielleicht gibt es dazu noch eine Aktion.
Ich habe nur noch eine Frage, bevor wir uns in dieses Thema vertiefen, weil das wird länger dauern. Das Fundstück der Woche ist nämlich toll.
Okay, alles klar.
Wir haben die Frage aller Fragen vergessen. Unsere Einstiegsfrage. Was, auch wenn du nur noch selten trinkst, was ist deine Lieblingskneipe in Hamburg?
Der Komet. In der Erichstraße?
Ja.
Da war ich schon.
Da war ich auch schon.
Ja.
Im Gegensatz zum Eldorado von letzter Folge.
Eldorado mag ich auch gerne. Aber Komet ist irgendwie, also ist auch. Also ich mag da einfach, ich bin früher sehr gerne in die Cobra Bar gegangen an bestimmten Abend, also hab da auch aufgelegt, haha.
Rest in Peace.
Ich mochte die Cobra Bar lange sehr, war einfach alles ein bisschen räudig und ich mochte so diesen Mix aus Bauwagen, Punkern und Agenturidioten. Und irgendwie konnte ich da spielen, was ich wollte. Keiner hat sich beschwert, das war halt das Geilste.
Und der Komet ist jetzt der Ersatz.
Konnte den ranzigsten Kram spielen und ja genau, aber der Komet. Auf jeden Fall.
Okay. Mich wundert sehr, dass noch nie jemand den Gun Club genannt hat.
Oh, ja, Gun Club auch, war ich aber lange nicht mehr. Wahrscheinlich, weil man nicht so gut tanzen kann.
Ja, bist du also, so ein Tanzer? Dass
ich jetzt der große Tänzer bin.
Kann man im Komet besser tanzen?
Ja. Also kommt immer darauf an, natürlich, wer wie auflegt, aber Komet hat dann doch immer eher, also die ganze.
Noch keiner hat Molotow gesagt.
Das, ja, ist ja auch nicht so richtig eine Bar, ne?
Ja,
ist ja ein Club.
Ein Club.
Jetzt müsst ihr
ja, schade, dass es nicht mehr oben die Minibar, beziehungsweise die Molotow-Bar, die vermisse ich auch wirklich.
Mhm. Du meinst damals Esso-Häuser?
Genau, das ist wirklich, das fehlt mir, also bei jedes Mal, wenn ich da bin, vermisse ich sie.
Dafür finde ich den Backyard ganz toll und freue mich schon.
Ist auch, also auch da toll.
Ich habe gerade gelesen, dass irgendwie dass Molotow gesagt hat, dass sie, wenn sie das Ding neu bauen bei den Esso-Häusern, dass sie es gar nicht mehr leisten können, in die alte Situation da halt hineinzukommen, weil die Mieten so angezogen sind, dass es sich...
Vierfache sollen.
Horrende Mieten.
Ach, das Vierfache. Ich habe das Dreifache gelesen.
Oder, also ich glaube, es ist das Vierfache und vor allem halt auch mit den ganzen Auflagen und blablabla, was es da alles gibt und so. Ja, und die würden ja auch, der Plan ist, glaube ich, gewesen, dass sie auch so quasi die Location so ähnlich einfach wieder aufbauen mit ein bisschen mehr Kapazität. Aber
oben würde nur stehen Molotow Conny Littmann Bar.
Ja, finde ich auch. Also klar, da Standort Hamburg für den Arsch. So, ja.
Willst du es hören?
Ja, bitte.
Was ich gestern beim Rewe gefunden habe, und zwar bei Gesucht und Gefunden und weißt du, da gibt es ja immer das schwarze Brett.
Hast du es wirklich selbst abfotografiert?
Das habe ich fotografiert, ja, wow. Genau. Hör zu, ist ein bisschen länger. Gesucht wird ab sofort Von mir, einem älteren Mann, 75 Jahre, deutsch, Hamburger, von weißer Hautfarbe. Ich wiege 102 Kilo und bin 1,76 groß. Bin beruflich im In- und Exportgeschäft weit in aller Welt umhergekommen. Habe Spaß am Leben gehabt, habe viel verdient, aber auch viel wieder ausgegeben. Hauptsächlich
Pleite.
Für
Koks und Nutten.
Hauptsächlich für und mit Frauen. Die Welt hat sich verändert. Sie ist kleiner geworden. Auch das Leben ist nicht mehr so, wie es einmal war. Ich lebe nun wieder hier in Hamburg in einer verhältnismäßig großen Wohnung zur Miete. Ich suche nun eine neue Frau, die bereit ist, mit mir zusammen den Rest unseres Lebens zu verbringen.
Wir sind 2 Jahre.
Vor allem solltest du keine Deutsche sein. Daher keine gebürtige Deutsche. Schön wäre es, du würdest schon hier im Großbereich Hamburg wohnen.
Geboren sein.
Und bereit sein, ohne große Fragen zu stellen, sofort bei mir mit einzuziehen.
Alter.
Du solltest etwas Deutsch oder Englisch sprechen und verstehen können. Deine Hautfarbe ist egal. Du kannst gerne etwas jünger sein. Wie ich auch. Etwas kleiner möglichst, wie ich, achso,
jünger müssen diese sein. Shocking Faces hier gerade, die sind
wirklich. Wie ich auch etwas kleiner, möglichst schlank sein und auch etwas längere Haare haben. Dein Körper sollte frei sein von künstlichen Gemälden, sprich Tattoos, übrigens mit U geschrieben, und oder Piercings.
War das eine Art Reizettel?
Das wäre noch besser.
Noch größer.
Du solltest liebevoll, ehrlich, zärtlich und treu sein. Gerne bereit zum Kuscheln und Schmusen.
Da musst du ja auch nicht reden.
Aber auch bereit sein, immer und überall im Haushalt mitzuhelfen.
So deinen Körper hergeben.
Und mit anzupacken, wo immer es nötig sein sollte. Mein Vorname ist ... Ob du nun durch Geburt oder Herkunft oder Abstammung eine Thailänderin, eine Vietnamesin, eine Chinesin, eine Indonesierin, nur eine Asiatin oder auch eine Afrikanerin bist, würde ich dich gerne...
Nur eine Asiatin.
Er hat auf jeden Fall seinen Fokus regional.
Würde ich dich gerne bei mir zu Hause in Hamburg Veddel recht bald möglich noch vor Pfingsten...
vorher muss noch aufgeräumt werden.
Da kommt die Familie.
Als meine neue Frau, Geliebte und auch Gattin in die Arme schließen können. Ruf mich doch einfach an. Übrigens, ich bin nicht reich und ein Auto habe ich auch nicht. Du kannst mich erreichen täglich zwischen 8 und 22 Uhr. Telefonnummer ...
Oh, ja, das ist zu traurig, um zu lachen.
Als ich es gelesen habe, ich wusste gar nicht, wo mein Schockmoment angefangen hat. Das sind so viele Dimensionen. Ekelhaft.
Ich habe halt nur die ganze Zeit gedacht, ihm mal so ein paar Kontaktbörsenseiten mal fürs Internet zu schicken, weil ich weiß nicht, wie viele Leute dabei. Ich hoffe, dass da niemand drauf anspringt übrigens.
Ich würde ihn jetzt, ist ja noch vor 22 Uhr, ich würde ihn jetzt anrufen und ihn mit ihm Tinder einrichten.
Mit deinem Foto? Hey, und übrigens hier, ich schicke dir mal ein Foto.
Wollen wir mal anrufen?
Ich habe ja noch nie.
Hast du nicht Bock da?
Habt ihr schon mal getindert?
Ja, ich habe schon mal getindert.
Aber ich hab die Telefonnummer, aber haben wir nicht mal Bock da anzurufen? Ich hab da Bock anzurufen.
Na, doch, ich finde, der ist mir ein bisschen zu creepy, die alte Kartoffel.
Ich habe ein bisschen Angst, dass er dich dann rückverfolgt auf deinem Telefon.
Ja, kann er machen. Das ist doch egal. Ich mein, zumindest halt einmal, um zu wissen, wer da dran ist. Also, hi, ich habe deine Nachricht, aber du müsstest dann.
Aber dann gehen wir ja den Schritt schon zu weit.
Meinst du?
Ja, dann gehen wir schon zu weit.
Ach, ehrlich? Würdest du da anrufen? Geben
wir ihm, ich habe ein bisschen Angst, dass wir ihm ein Forum geben, dass er nicht verdient.
Ja, ich finde auch. Der soll schön seine Zettel da aufhängen. Und ich hoffe, es meldet sich.
Also als ich das gestern
gelesen... Also ich hoffe, er lernt jemanden tollen kennen und vielleicht ist er auch ganz toll, aber sein Zettel klingt schrecklich.
Also der klingt auch auf so viele Weisen diskriminierend und ekelhaft. Mir fehlen wirklich die Worte.
Der ist 75
Jahre alt. Vor allem vor Pfingsten.
Da meinst du, es kommt halt aus einer Zeit, da war man halt einfach so drauf. Da hat man halt... Okay.
Sich aus Südostasien jemanden importiert.
Einfach bestellt.
Er kommt aus dem In- und Export.
Ja, warum hat er dann... ist wirklich ein Hammerzettel. Ich kann gar nicht glauben, dass der wirklich echt ist. Er hat aber ganz schön viele Ansprüche, der Herr.
Der muss ja nicht unbedingt eine Deutsche sein.
Nee, nicht deutsch, aber muss ihren Körper
also
schon freimachen.
Also ich habe schon das Gefühl, es soll explizit keine Deutsche sein.
Ich habe aber auf der anderen Seite, ich glaube, der merkt gar nicht, was er für faschistische Scheiße da schreibt.
Also ich fand das Krasseste, also Thailänderin, Vietnamesin, Indonesierin oder sonst auch nur Asiatin oder Afrikanerin. Wäre auch gerade noch so okay.
Er hat halt keine Ahnung.
Ja.
Aber ich finde es auch, vielleicht ist er auch ein anderer. Der weiß gar nicht, was er da schreibt, glaube ich. Nee, der ist, glaube ich, einfach ziemlich einsam.
Ich hoffe,
war auch ein bisschen traurig. Deswegen dachte ich, außer Telefon ist halt ein alter, trauriger Mann. Der scheint und ganz schön verzweifelt anscheinend.
Der
und anscheinend
vielleicht hat er auch ein bisschen geistig verwirrt ist.
Auch bei seinen Reisen im Ausland auch nicht so wirklich. So ein paar Sachen auch nicht ganz verstanden.
Ich habe kein Geld und ich habe kein Auto.
Das fand ich auch, ein paar Sachen waren noch witzig. Also man konnte auch sehr viel zwischen den Zeilen bei ihm lesen.
Ein humorvoller alter Mann.
Aber wie hieß er denn? Also nur der Vorname.
Steht sein Name da?
Ludwig.
Ludwig 75 von der Vettel.
Ludwig 75 von der Vettel.
Passt auf, Mädels.
Nehmt euch ein 8, wenn ihr ein Lolli angeboten bekommt im Bus.
Also ich rufe da auf jeden Fall
heute Nacht, aber morgen rufe ich.
Punkt 22 Uhr.
Und dann richte ich mit ihm ein Tinder-Profil ein.
Aber genau, du hast es nicht beantwortet, du hast es schön umschifft, aber da hast du schon mal getindert?
2 Stunden.
2 Stunden.
Hat sich nicht gelohnt.
Hast du schon getindert?
Nee, ich habe noch nie getindert.
Du hast noch nie getindert, weil du schon so lange in der Beziehung bist und die Tinder-Ära quasi verpasst
genau,
hast.
Genau, ich finde das manchmal, wenn ich daran denke, wie Leute tindern oder natürlich auch so Freunde, hey Jonas, ordentlich am Tindern sind, gucke ich mir das an, aber irgendwie bin ich auch... Also fühle ich mich wirklich alt in dem Moment. Wenn meine kleine Schwester Snapchat und wenn Bandkollegen oder Freunde tindern, dann bin ich wirklich, sitze ich daneben und komme mir wirklich wie so ein alter Mann vor. Ich denke, I don't get it. Scheint cool. Also wahrscheinlich würde ich es, wenn ich Single wäre, wer würde dann nicht tindern?
Also
wer wäre für den ersten Stein?
Es ist damals ja auch so eine Neugierde gewesen, ne? Und tatsächlich auch ein schöner Zeitvertreib. Also so sonntags nachmittags auf der Couch verkatert. So einen leichten Anflug von Einsamkeit, hat das auch immer einen Unterhaltungsfaktor gehabt. Und also meine schönste Tinder-Geschichte ist, dass ich einen sehr, sehr guten Freund, wir sind mittlerweile seit, keine Ahnung, 3-4 Jahren befreundet, habe ich über Tinder kennengelernt.
Ah, das gibt's also wirklich?
Ja, wir hatten ein Date und haben aber sofort gemerkt, ey, irgendwie werden wir Freunde. Und das ist voll schön.
Das finde ich schön. Ich kenne... Meist nur die anderen Geschichten.
Ja.
Ich weiß nicht.
Und meine beste Freundin, schöne Grüße, heiratet im Mai.
Ihr Tinder-Date?
Ja, den sie über Tinder kennengelernt hat.
Wo war ich die letzten 6-7 Jahre?
Ja, aber es wird jetzt viel, viel öfter vorkommen, dass Leute ihr Tinder-Date heiraten.
Ja, ja, vor allem, weil wir wirklich, also im Freundeskreis sehr viel, fast alle Freunde halt Tinder-Dates haben andauernd.
Ja.
So.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Chance, jemanden auf Tinder kennenzulernen, den du wirklich magst, die ist wahrscheinlich gar nicht viel geringer, wie wenn du auf den Berg zum Beispiel gehst. Und da, ne, mit 20 Leuten laberst, da sind halt meistens auch 19 Vollpfosten dabei.
Ja, und vor allem das, aber ich finde es oft so, ich muss sehr oft daran denken, wie man so als Single morgens um 5 durch die Bars getigert ist und einfach noch unbedingt jemanden kennenlernen wollte. Aber man war halt sturzbesoffen, es gab dann natürlich einschlägige Lokale, wo sich dann solche Leute auch getroffen haben, die nicht alleine nach Hause gehen wollen, so ungefähr. Aber das war halt alles, also ich finde das einfach so krass, also weil da gab es natürlich auch schon so Kontaktbörsen im Internet und düdelü, aber das war ja immer so ein bisschen, ja, wer ist schon bei Elite-Partner? So,
kostet ja auch richtig Geld, ja.
Echt?
Ja, ja, total.
Oh, okay. Ein
Freund von mir hat es mal gemacht, irgendwie 50 Euro im Monat.
Kannst du viel auf dem Berg trinken.
Falls
ich doch nochmal alles über Bord werfe, dann fange ich doch nochmal bei Elite-Partner an. Hey, braucht ihr so einen IT-Typ?
Nee, für mich ist das nichts. Ich mag gerne alles drumherum.
Also ich habe.
Ich brauche Blicke, ich brauch Umgebung, ich will wissen, wie die Person lächelt, weil manche Leute, du siehst halt auf dem Foto und würdest sagen, ich würde dich niemals ansprechen. Und dann sind die halt auf einmal da und denkst halt so, du bist ja was vollkommen anderes.
Dieses Hot-or-Not-Prinzip finde ich persönlich halt auch richtig weird. Also so,
es ist auch eigentlich total scheiße.
Es ekelt mich fast ein bisschen an.
Ja,
so,
dass
ich halt,
also, und du hast dann halt so ein Foto.
Ich habe auch leicht reden.
Du bist ja fast verheiratet.
Aber wisst ihr, auf der anderen Seite ist es ja so, wenn du abends ausgehst, auch nichts anderes. Ne? Du quatschst ja auch niemanden an, den du irgendwie vielleicht nicht so schön oder anziehend findest.
Nee, aber die Wahrscheinlichkeit, also da rauschen dir ja Leute einfach durch, weil du aufgrund deiner Vorurteile sagst, oh, nee, So, und genau. Das ist ja so, und da wird bestimmt auch über Leute, guck mal, wie sieht der oder die denn aus? So, und so, das ist ja irgendwie weird. Und ich weiß, also, ich finde irgendwie, finde ich Tinder persönlich weird, aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, weil ich es so ein bisschen verschlafen habe, als es aufkam, was mich natürlich überhaupt nicht interessiert hat, und dann irgendwann, ja, wie so ein Opa daneben manchmal saß und dachte so, braucht man das? Okay, cool. Tindern. Aber witzig, wie googeln, so ein eigener Begriff.
Ja, total.
Wir tindern.
Ey, den habe ich mir getindert.
Den habe ich mir getindert, das sagt man.
Ja, das
geil.
Ich bin da auch raus.
Hauke habe ich mir nicht getindert.
Ich habe mir Hauke auch nicht getindert. Ich habe Hauke besoffen vom Schlemmereck kennengelernt.
Richtig. Euch habe ich mir aufgegabelt.
Ihr habt mich richtig klassisch kennengelernt, besoffen vom Schlemmereck.
Ja, wir haben uns, ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Podcast erzählt haben.
Haben wir schon ausdiskutiert.
Ja.
Jede Folge.
Wir haben uns für ein Date verabredet danach, genau, auf dem Konzert.
Ist nichts gelaufen, außer dass wir ein gutes Konzert gesehen haben. Freunde sind wir geworden.
Wo wart ihr denn?
Freunde sind wir.
Ich dachte gerade, bei deinen Freunden waren wir.
Agent Fresco.
Agent Fresco. Isländische Band, gut.
Oh, super, okay. Gut. Ewig nichts mehr gemacht, aber.
Super gute Band. Ich glaube, wir sind an so einem Punkt,
wo wir aufhören müssen.
Zünde ich mir nur noch schnell eine an.
Genau, nochmal ein kleines Raucherbrötchen. Und wenn ihr nichts mehr habt, dann habe ich nur noch einen Musikwunsch. Hast du noch einen Musikwunsch?
Danny darf zuerst.
Oh ja. Von Chuchu. Ich habe es wirklich, schlechtester Name-Dropping-DJ der Welt. Valley in the Valley oder so von Chuchu.
Valley in the Valley von Chuchu? Kenne ich nicht.
Kenne ich auch nicht.
In the Valley. Valley von Chuchu. Müsste ich fast mal googeln.
Warte mal, gucken wir.
Schnitt.
Valley. Wie wird Chuchu geschrieben?
X-I-U, Leerzeichen X-I-U.
X-I. Ach, Chuchu. Und dann Between the Breath, said Gorilla, I love. Ah, I love the Valley O.
Oh, ja. I love the Valley O.
Dann musst du es jetzt nochmal sagen.
Schnitt.
Shushu mit I love the Valley. The Valley.
I love the Valley.
I love the Valley O. Also, super Song. Denke ich im Moment sehr oft dran und höre ihn aber nie. Aber jetzt, wenn du mich so fragst, jetzt habe ich schon wieder Lust, ihn zu hören.
Packe ich mir sofort drauf.
Ich freue mich drauf, ihn anzuhören.
Jetzt bist du dran.
Ich wünsche mir zum Abschied Alabama Shakes, Sound and Color.
Auch ein schöner Song.
Total. Gute Band.
Ein
guter Song, um in die Nacht zu gehen.
Wenn ich den ganzen, ich bin jetzt schon die ganze Zeit so oldschool drauf, mit so oldschool-Wünschen, dann wünsche ich mir noch
Read this.
Bitte nicht. Nee, dann wünsche ich mir noch ein richtig oldschooliges Ding, und zwar von 100 Reasons. Mm. Ist eine Band, so die 2002 auch so ein Emo-Gedöns gemacht hat, so wie Rival Schools. Und
Rival Schools so Emo-Gedöns gemacht?
Ja, aber guten Emo-Gedöns.
Ich habe die ganz anders in der Rolle. Okay, sorry.
Guter Emo-Gedöns, guter Rock-Emo-Gedöns. Und dann gab es halt noch aus England 100 Reasons. Und die haben 2002 ein Album rausgebracht, das heißt Ideas Above Our Station. Und von dem wünsche ich mir Shine, einfach von 100 Reasons. Haben ein geiles, ich habe das jetzt nochmal den ganzen Tag nochmal gehört und gedacht, irgendwie, ich fand, glaube ich, ich weiß, warum ich das geil gefunden habe. Und dann habe ich mir die ganze Diskografie nochmal angehört, weil ich nochmal 4 Alben gemacht habe und weiß auch, warum die nichts mehr geworden sind. Weil die versucht haben, einmal ihr geniales Album 4-mal nochmal wieder zu kopieren.
Wer macht das nicht?
Das versuchen alle immer wieder.
Ach, das geht. Manche schaffen es halt nicht. Das hat's
manche schaffen es nie.
Manche schaffen es nie, ein geniales Album zu schreiben. Ja.
Aber das ist ja, im Podcast wird ja alles nur dann angespielt, oder? Es ist dann ja, ein paar Sekunden darf man es nur.
Wir spielen es gar nicht an. Oh. Man muss es auf unserer Russisch-Koks-Playlist einfach anhören. Super,
da gibt es dann eine Playlist.
Wir entgehen allen rechtlichen Irrungen und Wirrungen.
Sehr clever.
So, das war eine schöne Folge mit dir, Danny.
Ich fand es auch sehr schön hier. Ich hätte gerne noch Stunden weiter geredet.
Dein erster Podcast.
Ich muss ja noch mal ganz blöd fragen, Russisch Koks ist ein Drink, oder?
Genau, Russisch Koks ist mein Lieblingsschnaps sozusagen. Du nimmst Kaffeepulver, Zuckerpulver, vermischst es, nimmst einen Löffel, machst es in den Mund und kaust es so mit deiner Spucke, damit es so schön sapschig wird. Und dann nimmst du einen Wodka-Shot und danach eine Zitrone.
Klingt ein bisschen eklig, aber auch ganz geil.
Genau so ist es. Eklig, aber auch ein bisschen geil.
Ja.
Und damit sagen wir:
Schön, dass ihr zugehört habt.
Schön, dass ihr da wart.
Au revoir.
Hat mich nachts ein Typ angerufen. Hab mich halt so allein gefühlt. Hat mir dann Tinder erklärt. Kannte ich schon. Hat mir Elite-Partner erklärt. Kannte ich auch schon. Hat mir mein Daddy Hobby erklärt. Kannte ich auch schon. Warum fühle ich mich so allein?